Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 203. Heute mit Felix.
Warte, ich muss hier nur noch kurz Dinge pushen und dann läuft das vielleicht.
Mit Markus.
Back to the Cloud.
Und mit meiner einer Kabel. Ganz viele Kabel.
Hallo Ingo.
Hallo. Genau, ich bin auch dabei und den anderen Felix haben wir verloren. Und wir haben es trotzdem geschafft, obwohl er nicht dabei ist, einen Stream auf die Beine zu stellen. Ja, wunderbar, ne?
Genau.
Also ich höre schon den Applaus im Hintergrund. Boah, Jubel. Wunderbar. Ja.
Voll gut, dass ich habe mir hier noch so ein, wie heißt das, Dark Eyes gebaut.
Ja.
Mit irgendwie. Und dann muss man sich ja irgendwie, den Dark Eyes, da muss man, damit man irgendwie MP3 streamen kann, muss man immer noch zuerst Lame bauen und irgendwie in der Config rumhacken und irgendwelche, der Makefu hat das ja mal aufgeschrieben, wie wir das so ungefähr tun.
Ja.
Es hat auch fast funktioniert.
Genau.
Beim ersten Mal.
Bis auf das man irgendwie rausfinden musste, wie seine Devices heißen.
Genau.
Und man darf natürlich
steht
nicht
da leider
einfach
nicht.
Copy-Paste machen. Ich wusste das schon, dass es nicht. Aber es
ja,
ist,
ich habe mir das
ist,
auch gedacht.
Es ist halt echt gemein, dass er auch da Codec hingeschrieben hat. Nach dem Motto: Ist es jetzt, muss man sich jetzt austauschen? Ja, nein. Hätte man auch irgendwie Dollar austauschen, Dollar Variable, irgendwas hinschreiben können, damit man das auch weiß.
Genau, oder?
Aber
und vor allem auch so irgendwie das Kommando, was du mir geschickt hast mit hey, und so findest du überhaupt hinaus, so lässt du dir halt anzeigen, wie dein Device heißt, weil wusste ich halt auch nicht so genau. Naja.
Ja, ich suche den Befehl auch immer. Jedes Mal. Auf neue. Ja.
Aber wenn er es da reinschreiben würde, dann wüsste man, wo man es suchen muss.
Ja.
Dann würdest du halt nicht so lange
okay,
suchen.
Okay, also
nicht
wir haben
irgendwie deine.
Wir können mal seinen Artikel verlinken noch, wo er mal aufgeschrieben hat, wie wir streamen. Also gerade streamen wir nur zu einem Icecast-Server. Es gibt sonst noch eine Variante mit Open Broadcaster Studio OBS nach YouTube zu streamen. Das haben wir heute sein gelassen. Wir waren schon überfordert, überhaupt diesen Icecast-Stream hinzukriegen.
Genau.
Aber der funktioniert jetzt. Wir streamen jetzt auf einem Radetux-Server, seit es Xenium nicht mehr gibt. Also wenn ihr zufällig dabei seid, könnt ihr natürlich oder könnt ihr live zuhören. Ja, wenn ihr nicht, wenn ihr es am Podcast hört. Aber fürs nächste Mal dann. Wenn wir es wieder mal nicht ankündigen, so wie immer. Nein, meistens wird es zumindest auf Twitter so ein paar Stunden vorher angekündigt. Ansonsten meistens Donnerstag und manchmal vielleicht ein Mittwoch oder so. Ja. Aber meistens donnerstags. Gut. Ja, wir sollten vielleicht noch in den Chat gucken. Oder guckt jemand von euch in den Chat, falls wir Zuhörer haben, die.
Ab und zu zwischendurch.
Ah, ab und zu zwischendurch.
Aber gut. Es ist still.
Es ist still gerade. Toten der Woche haben wir irgendwie nicht, ne? Haben wir noch kurz.
Nee, aber wir haben noch mehr Audio-News oh. Und Dinge. Ich habe dieses We Are Live-Feature wieder gebastelt. Jetzt vor 5 Minuten oder so.
Stimmt, das hatten wir auf der Website.
Ich habe das gebaut. Ja. Ich habe mir gedacht, ja, es funktioniert. Ich habe das auch mit so einem Icecast-Stream, den ich so gefunden habe, im Internet ausprobiert und da hat es funktioniert. Jetzt hat sich irgendwie rausgestellt mit irgendwie der Version und dem Kram, den wir benutzen, funktionierte mein Code natürlich irgendwie nicht. Jetzt habe ich das kurz hingehackt und jetzt kann man wieder direkt auf der Seite einfach auf Play drücken. Voll gut. Genau. Wollte ich einfach noch erwähnen. Wenn es irgendwie nicht funktioniert, dann ja, pingt mich halt irgendwie auf Twitter oder so und dann schaue ich halt mal, wieso das wieder nicht funktioniert.
Ich muss jetzt gleich mal auf binärgewitter.de gehen und gucken, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert tatsächlich. Da steht jetzt.
Es funktioniert.
Wir sind live.
Genau.
Wahnsinn. Hast du gut
voll
gemacht.
Gut.
Also ich bin stolz auf dich, sozusagen.
Ja. Ja. Ich auch. Besonders, dass ich jetzt einfach irgendwie gleich 3-mal direkt auf Master gepusht habe, ohne mir zu überlegen, ob das wirklich gut ist.
Das ist immer gut, solange du kein Force benutzt.
Ja, das kommt noch. Ich muss ja noch mich steigern können.
Eben. Und immer Room for Improvement bewahren.
Ja,
und das ist
genau.
Ganz wichtig.
Und May the Force war ja schon in diesem Monat, von dem her.
Tja, nächsten Monat dann.
Der nächsten Monat macht es aber keinen Sinn.
Ach, pappalapapp.
Habt ihr eigentlich euer Handtuch mitgebracht hier letzte Woche? War das nicht Handtuchtag irgendwann? Ja,
ja stimmt, das war. Ich glaube, das war letzte Woche, ja.
Ich war letzte Woche so offline, das hätte auch keinen Unterschied gemacht, ob ich ein Handtuch dabei habe oder nicht.
Obwohl das Wetter, also hier ist es Handtuchwetter, aber quasi so, dass man einfach schwitzt. In anderen Gegenden ja so, dass so viel Wasser runterkam, dass man das vielleicht mit dem Handtuch, aber so viel Wasser kann man mit selbst mit dem Handtuch nicht mehr aufwischen. Also zumindest sah das auf den Bildern so aus. Wir hoffen, euch geht's gut, ja, und ihr wohnt nicht gerade in einem Überflutungsgebiet und wenn doch, seid ihr hoffentlich gut durchgekommen und habt gute Versicherungen oder wie auch immer das Ganze funktioniert. Ja, kommen wir zu unseren News, oder?
Ja.
News. Ja. WireGuard, diese VPN-Software, die wir schon ein paar Mal so halb erwähnt hatten.
Die ja, mindestens mal in der Kongressausgabe. Also.
Genau, und
ja, ja. Ich wollte ja ein Interview machen mit dem, aber das kam ja irgendwie nicht zustande. Der war ja irgendwie, hat erst gesagt, der kommt und dann kam er nicht oder so. War ein bisschen ärgerlich.
Ja. Benutzt es eigentlich jemand von euch regelmäßig?
Ja, ich glaube Makefu.
Ja, ich nicht.
Benutzt
ich,
das. Ja. Bin nicht und ich habe halt dann mal gefragt, ob es das irgendwie für FreeBSD oder so gibt, weil ja, ich wollte es irgendwie nicht. Und es gibt es irgendwie noch nicht so richtig, aber für OpenBSD gibt es jetzt seit irgendwie. Ja, weiß ich nicht, vorgestern, so ein paar Tage auf jeden Fall, gibt es jetzt halt ein Build, den man sich auf OpenBSD installieren kann, der funktioniert, ist voll gut. Das heißt, vielleicht gibt es das dann für FreeBSD auch bald. Und was ich halt eigentlich will, ist ein Plugin in meiner OpenSense drin, wo ich einfach meine OpenVPN-Tunnels damit ersetzen kann.
Ja.
Aber mal schauen.
Das wäre natürlich die Deluxe-Lösung, einfach so ein genau. Drop-in-Replacement.
Also ich fände es auch okay, wenn ich die neu konfigurieren muss und so und nicht die alten Tunnels übernehmen kann. Das wäre mir noch egal, aber ich will das irgendwie nicht von Hand hacken müssen.
Definitiv, ja.
Sein muss.
Ja.
Weil die GUI-Tools, die es für OpenVPN gibt, die in OpenSense drin sind, sind eigentlich recht gut. Da hast du echt halt irgendwie in weiß ich nicht, 5 Minuten hast du dir halt so ein Point-to-Point-Tunnel zusammengeklickt und der funktioniert. Und der funktioniert jetzt halt seit, weiß ich nicht, 2+ Jahren oder so.
Okay, baut er sich auch ohne, automatisch dann immer auf und ab, wenn irgendwas ist?
Genau.
Oder?
Oh, ja. Also der bleibt, glaube ich, bleibt er offen oder baut er sich?
Ne, naja, ich meine.
Startet sich auf jeden Fall, wenn irgendwas ist.
Ja, kann ja immer mal sein, dass eine der beiden Leitungen weg ist oder kurz
Discord. Ja, genau. Dann kommt da meistens auch wieder selber hoch oder wenn ich irgendwie irgendwas von beiden restarte, dann baut er sich wieder auf und ja, habe ich halt echt nichts damit zu tun, es funktioniert halt einfach.
Ja.
Und so sollte das halt eigentlich auch sein. Genau. Gibt es auf jeden Fall für OpenBSD, also wenn ihr OpenBSD habt, könnte ich jetzt auch damit rumspielen.
Naja, ich meine, wenn es schon mal in OpenBSD ist, dann ist ja der Weg vielleicht nach OpenSense auch nicht mehr so weit. Dass das
ja,
mal jemand reinbaut.
Hoffe es, ja.
Was hast du für eine Maschine für deine OpenSense Firewall-Lösung? Ist das irgendwas Spezielles? Irgendwas mit vielen Netzwerkports oder hast du da Standard-Hardware genommen?
Ja, also ich habe mir so ein, wie heißen sie denn, von PC Engines oder so?
Ah ja, habe ich schon mal gehört.
Ist ja so ein Schweizer Hersteller.
Ja.
APU-Boards heißen sie,
ja, ja.
APU-2.
Ja, genau.
Sind die neuen. Das sind halt so kleine, wie groß sind die? Ja, lass mich lügen, 20 auf 20 Zentimeter oder so. Und die haben dann halt so 3 Gigabit Ethernet-Dingsi drauf und irgend so ein AMD-Chip. Und dann gibt es so ein paar irgendwie so von, ich glaube, 2 bis 4 Gigabyte RAM. Und die sind halt preislich irgendwie so, weiß ich nicht, mit einer PCI-SSD und Case und irgendwie ein Stromnetzteil-Ding sie dazu, sind die, glaube ich, so 100, 120 Euro oder irgend sowas. Also halt nicht mal so teuer. Und brauchen halt nicht so viel Strom.
Ja.
Was halt auch ganz nett ist bei so einer Maschine, die irgendwie die ganze Zeit läuft. Ja, kann ich sehr empfehlen.
Okay.
Funktioniert gut.
Ja, wollte ich mir auch schon lange mal holen, aber andere Projekte sind weiter oben in der Prioritätenliste.
ja. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist an den Dingern, wenn dir halt 3 Netzwerkports nicht reichen, dann hast du ein bisschen verloren. Und ja, das ist halt ein bisschen schade. Es gibt halt keine größeren irgendwie so mit 4, 5.
In der Regel sollten ja aber 3 Netzwerkports reichen.
Tja, in der Regel halt schon, aber ich...
Ja, Eingang, lokales Netz, DMZ, aber ja. Ja.
Genau, aber du hast halt irgendwie ja einen Upstream und dann wirst du vielleicht gleich von da im DMZ und vielleicht noch 2 lokale Netze oder so.
Okay,
das ist schon so... Mm.
Naja, dann musst du WLANs machen.
Ja.
Also.
Ja, das geht natürlich. Ja. Definitiv, ja. Aber ich finde halt physikalisch Dinge abtrennen halt ganz lustig. Und ich mache das ja auch damit rumspielen. Und dann ist es halt schon lustig, wenn du mehrere physikalische Netzwerke bauen kannst. Aber ja, also für die meisten Use Cases reichen 3 halt locker.
Locker, ja.
Aber es gibt halt, ja. Und dann das Problem ist halt irgendwie, dass das nächstgrößere, was man dann halt irgendwie so kaufen kann, kostet gleich dann irgendwie so 500 Euro aufwärts oder so.
Ja, weil die Hersteller da riechen, dass das dann professioneller Einsatz ist.
Ja, genau. Ja, das ist dann halt so, das Einzige, was du dann halt so bekommst, ist so Enterprise irgendwas Kram und da zahlst du dann halt irgendwie Enterprise. Tja.
Ja, da bist du Enterprise, da zahlst du Enterprise.
Hatte ich auch. Ich hatte so eine Zoe-Chris, was war denn das? Zoe-Chris irgendwas. Und irgendwie net 550.01 oder so. Oder 650.01, irgendwie so.
Mhm.
Und die hat dann halt 4, kostet dann aber halt irgendwie auch, ja. Genau. Ist dann halt auch irgendwie sehr viel teurer und irgendwie die CPU ist dann nicht so gut wie in den APU-Boards und ja. Okay. Dann habe ich mich irgendwie entschieden, ja, okay, gut. Dann lebe ich halt mit 3. Geht halt auch. Weil ich brauche es ja nicht, ich will es ja nur.
Mhm. Mhm.
Genau. Naja. Ja, wenn ich mal die Zeit habe, hole ich mir auch so mal 1, aber von dem her. Ja, danke nochmal auf jeden Fall für den Hinweis. Das ist, ich hatte das schon wieder verdrängt. Ich hatte mich schon mal vor einem halben, dreiviertel Jahr damit beschäftigt und da war das auch irgendwie, war das der Tipp, den man da hatte, diese PC-Engine-Boards. Ja, ich glaube, ich werde mir dann auch mal eins holen.
Ja, das ist wirklich the way to go, weil die Dinger kosten halt echt auch nicht viel.
Ja.
Gerade so, wenn du jetzt noch hingehst und ich glaube, sie verkaufen sogar noch ihre alten, das Vorgänger vom APU-Board war, glaube ich, irgendwie so ein Alex oder so. Und das ist halt, mittlerweile kostet das echt nicht mehr viel Geld. Also ich glaube, da bekommst du für, weiß ich nicht, 60, 70 Euro oder so mit Case und irgendwie Stromstecker-Dingsi. Bekommst du das?
Ja, nee.
Oder wenn du das gebraucht kaufst, tja, ist eigentlich voll gut.
Ja. Okidoki, dann kommen wir mal wieder zu unserem Lieblingsthema. Also
DSGVO.
Dem Lieblingsthema der letzten Wochen. Warum verfolgt uns das? Oder Markus, warum?
Ich glaube, weil das die gesamte Netzszene verfolgt. Alle sind gejagt und geplagt davon.
Ja, super, weißt du, und über die DSGVO reden alle hier und über das neue Leistungsschutzrecht redet keiner.
Das ist echt traurig. Wobei, wir haben darüber schon geredet und wir haben ja auch schon dazu aufgerufen, dagegen was zu tun.
Ja, aber wir tun das auch zu selten, glaube ich. Also wir haben in allen Wochen über die DSGVO geredet, ja, weil die auch in den anderen Medien präsent ist. Über das ist da jetzt nicht abgestimmt worden sogar?
Das ist ja diese Zermürbetechnik der EU oder dieser ganzen Maschinerie, dass den Abstimmungstermin immer mal wieder flexibel verschieben und sich deswegen so der Widerstand dagegen gar nicht auf den Punkt genau aufbauen kann. Und sie dann viel einfacher es einfach so lange abwarten, bis der Widerstand sich gerade auf was anderes konzentriert und dann abstimmen.
Ja. Ja, es ist so ähnlich, wie das der Bundestag auch macht. Die verabschieden ja dann auch immer entweder wenn sich die Leute über die DSGVO aufregen oder wenn gerade ein wichtiges Deutschlandspiel im Fußball ist, dann werden mal wichtige Sachen verabschiedet. Ja.
Mhm. In dem Kontext wird das ein interessanter Sommer, weil ja mal wieder dieses Brot und Spiel stattfindet und wir eine frisch gebackene große Koalition haben, die bestimmt ganz viele tolle Ideen hat, was sie da schnell durchbringen wollen. Zum Beispiel, wo auch niemand drüber redet, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Netzpolitik Konkurrenz machen, aber wir sind so viel weniger fundiert, ich glaube, das ist, wir sind weit entfernt davon.
Ja,
nee. Dass
auf jeden
niemand
Fall
davon spricht, dass die großen Parteien auf EU-Ebene dabei sind, den Kleinen die Luft abzuwürgen. Und zwar gibt es eine Initiative auf EU-Ebene, dass die Einstiegshürden für kleine Parteien ins Parlament sehr viel höher gehangen werden. Und das ist extrem uncool für den ganzen Demokratieprozess und die Möglichkeit, dass neue Parteien sich bilden und andere oder frische Gedankenströme den Weg in die Politik finden. Aber niemand in der Presse redet darüber.
Wir machen es ja jetzt.
Genau.
Also ich meine, in Deutschland beim Bundestag gilt die 5%-Hürde. Das heißt also, Parteien müssen mindestens 5% deutschlandweit kriegen, damit sie überhaupt in den Bundestag einziehen können. Beim EU-Parlament, ich glaube, es ist 1%, ne, was man haben muss. Also Julia Reda und Martin Sonneborn sind es die einzigen beiden? Na, die CSU tritt auch immer noch bei den Europaparlamentswahlen zumindest alleine an, aber die kommen, glaube ich, auf 7% oder sowas. 6-7. Aber von den kleinen Parteien, mit die bekanntesten, die so dabei sind, sind Julia Reda von den Piraten und Martin Sonneborn von der Partei Die Partei. Also die eine, die sehr viel mit Netzpolitik in die Richtung macht und da sehr, sehr aktiv ist, die wahrscheinlich viele Leute auch auf Twitter und Co. folgen und da auch gerade beim Leistungsschutzrecht und so jetzt auch so ein bisschen mit dabei ist, wieder hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Und Martin Sonneborn, der halt Satiriker ist und die Leute immer so ein bisschen verarscht und so auf seine Art sozusagen Politik macht. Ja, das wäre wirklich schade, wenn die nicht mehr dabei wären. Ja, was ist da jetzt der Plan? Weißt du da was genaueres? Also,
beim Leistungsschutzrecht, Bei dieser Sache,
dass jetzt die kleinen Parteien da rausgedrängt werden sollen, soll die Hürde höher gesetzt werden? Muss man jetzt irgendwie 3 oder 4% schaffen oder wie?
Ja, genau. Die genaue Zahl versuche ich gerade nebenbei rauszufinden. habe ich leider gerade nicht zur Hand. Aber genau das ist so grob gesagt der Plan. Sie wollen die Hürde höher setzen, sodass dann es einfach für Frischlinge in der Politiklandschaft sehr viel schwieriger wird, auf Anhieb so viele Stimmen zu bekommen und dann überhaupt mal mitspielen zu dürfen. Und das Ganze ist ziemlich absurd, finde ich, weil man sieht ja, dass selbst wenn die Parteien es ins Parlament schaffen, sie da vielleicht ein bisschen Gehör finden, vielleicht ein bisschen Akzente setzen können, aber den Politikbetrieb stören tun sie nicht. Im Gegenteil, die kleinen Parteien haben da guten und frischen Wind reingebracht. Die können halt nicht so bequem durchregieren, die Etablierten. Aber das ist eigentlich im Sinne der Bürger. Tja, man weiß nicht so richtig, was man dazu sagen soll. Ich glaube, dass wir drüber reden, ist das Beste, was wir tun können.
Ja, es soll eine 2%-Hürde geben, wenn ich habe jetzt mal gerade einen Telepolis-Artikel gefunden aus dem April, 17. April, und da steht drin, dass es eine 2%-Hürde geben soll.
Genau, eine neue Sperrklausel. Ich habe gerade den Krautreporter-Artikel gefunden, den ich gesucht habe, ja.
Okay.
Genau.
Ja, also beim Bundestag ist das ja deswegen eingeführt worden, weil man sagt, wenn das zu viele kleine Parteien sind, würden die sich halt nicht auf den Bundeskanzler einigen. In Europa ist es ja ein bisschen anders. Da haben wir der Kommissionspräsident ja nochmal extra bestimmt und dann gibt es ja auch noch diesen Ministerrat oder die Ministerräte und sowas. Das ist deswegen anders. Und da finden sich ja aus vielen verschiedenen Ländern sozusagen Fraktionen zusammen. Und deswegen hat man damals darauf verzichtet, so eine hohe Sperrklausel einzufügen, weil das ja auch nicht, ja, also für die Bildung des Europaparlaments einfach nicht so wichtig ist, wie das jetzt beim Bundestag der Fall ist, dass sie da den Kanzler wählen.
Vorgegeben wird. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das wirklich haltbar ist.
Gab es da nicht auch irgendwelche Urteile zu vom Bundesverfassungsgericht, aber das ist auch schon wieder eine Weile her, glaube ich, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt hatten. Können wir vielleicht auch nochmal raussuchen und mit in die Shownotes packen.
Mhm.
Ja. Okay, dann jetzt DSGVO oder sollen wir noch irgendwas zum Leistungsschutzrecht da sagen?
Zum Leistungsschutzrecht lässt sich noch sagen, dass es halt immer noch nicht wirklich umgesetzt ist. Es gibt, hängt immer noch wie ein Damoklesschwert über uns. Das heißt, man kann immer noch aktiv werden und immer noch seine EU-Parlamentarier anrufen und Wind dagegen machen.
Genau. Also wenn ich das schon auf jeden Fall gemacht habe, dann.
Genau. Ja, dann können wir den Bogen zurückschlagen zur DSGVO.
Ja.
Und zwar machen wir das eine. Die DSGVO in Kombination mit den Domain-Daten, wo wir hier schon öfter drüber gesprochen haben, das schlägt voll zu. Und zwar konnte man bis vorletzte Woche ganz prima über die DENIC noch herausfinden, wem eine Domain gehört und versuchen, mit denen in Kontakt zu treten. Und ein paar Tage später ging es komplett nicht mehr. Und ich bin ganz schön überrascht davon, wie konsequent man wirklich gar nicht mehr rausfindet, wem eine Domain gehört. Das Absurde an der ganzen Situation für mich ist, dass man auch über den Provider nichts erfährt. Wenn man dann einen Provider anschreibt, also ich habe es jetzt bei einem probiert, dann kriegt man nur zu hören, dass sie natürlich die Daten ihrer Kunden nicht rausgeben. Ist okay, kann man so machen, aber dann finde ich, sollten sie zumindest die Anfrage weiterleiten. Aber auch das tun sie nicht. Und so bleibt einem letztendlich nur über die DENIC so ein Streitfall einzukippen und wahrscheinlich irgendwelche Anwälte zu bemühen. Ganz schön absurd. Auf jeden Fall hat gegen diese Situation jetzt die ICANN geklagt, um diese Verschleierung der Domain-Daten oder diese Verkomplizierung der ganzen Domain-Daten zu verhindern. Und dort ist man der Meinung, dass jetzt die Gerichte entscheiden sollen.
Ja, dann sollen die Gerichte entscheiden. Solange es nicht das Oberverwaltungsgericht hier in Hamburg ist oder so. Die machen immer ganz komische Urteile. Aber ansonsten.
Ja, wie war das auf hoher See und vor Gericht? Ist man in Gottes Hand? Oder in welche Macht man auch immer damit nennen möchte. Um dem Ganzen noch den Abschluss oder den Abschluss zu geben, ist, dass jetzt, surprise, surprise, tatsächlich die DSGVO-Abmahnmaschinerie angelaufen ist. Und auf Heise wurde berichtet, dass bereits die ersten Abmahnungen zum DSGVO bei Firmen eingegangen sind.
Ja, aber es geht ja nicht, da geht es ja eigentlich nicht um die DSGVO. Also das ist ja das, was ich auch schon vor 3 Wochen gesagt habe. Also wegen der DSGVO wird man nicht verklagt, man wird wegen dem Wettbewerbsrecht verklagt. Und weil der eine sagt, ich halte mich aber an die Regeln und du nicht.
Genau, und der betreibt den Aufwand nicht, ja. Ich habe den Aufwand und dann, genau.
Es geht
und
aber nicht um die DSGVO. Es geht halt
dann damit hat man aber mehr Angriffsfläche jetzt. Also
ja, mein Gott, hätte auch vorher schon.
Die DSGVO wird als Vehikel benutzt.
Ja, aber hat halt eigentlich nichts damit zu tun. Ich finde die Überschrift halt.
Nichts damit zu tun stimmt nicht. Also sie ist nicht der Grund der Klage. Also ja. Oder der Abmahnung. Das stimmt, aber sie ist das Mittel. Man hat jetzt auf einmal sehr viel mehr Vorschriften, die man beachten muss, wenn man da draußen im Internet was veröffentlicht, sprich eine Website betreibt, als das vorher der Fall war. Es verkompliziert sich also. Und das ist das Gefährliche eigentlich für das freie Web, um das mal ganz krass zu sagen. Weil das die Leute, die Ressourcen nicht aufbringen können, sich damit zu beschäftigen, sondern einfach nur publizieren wollen,
im Bedrängnis bringen. Für Vereine und so bringt es an der Stelle jetzt erstmal ja keine Gefahr, auch für Privatleute nicht, sondern nur für Firmen, die mit anderen Firmen in Konkurrenz stehen und sich da jemand denkt, den schieße ich jetzt aber über diesen Fall ab.
Für dich als Startup birgt es aber Gefahren.
Ja, weil du ein Unternehmen bist, ja.
Genau, und das ist einfach, wenn die Gesetzeslage so gestrickt wird, dass du als, dass eben der Einstieg aufgrund
dessen,
dass du
dich um so viel Zeug kümmern musst. Ja gut, aber da ist das Problem des Wettbewerbsrechts. An der Stelle ist das Problem das Wettbewerbsrecht, was diese Klage ermöglicht. Nicht die DSGVO.
Nein, das Problem ist das Gesamtkonstrukt, dass wir einfach zu viele Vorschriften haben, um die du dich kümmern musst, um irgendwas in dieser Welt zu tun.
Gut, dass du in Deutschland so viele Vorschriften hast, da können wir, glaube ich, alle einen Haken hintermachen. Ja, aber trotzdem, an der Stelle ist das Problem dieses Wettbewerbsrecht. Wenn man das anders stricken würde, dass solche Klagen halt nicht möglich sind, ja, oder solche Abmahnungen nicht möglich sind, dann
ja, oder zumindest nicht mit der wirtschaftlichen Tragweite. Also, das
genau, dann, dann hättest du jetzt diese Probleme nicht. Also, das muss man schon klar trennen. Die Fälle, die jetzt auftreten, haben rechtlich erstmal nichts mit der DSGVO zu tun, sondern die wird halt nur benutzt, ja, sind wettbewerbsrechtliche Fälle.
Tja.
Und das hat nichts mit Datenschutz zu tun. Es hat nur was mit diesem Gesetz zu tun, was halt missbraucht wird an der Stelle. Das ist halt ein Unterschied, weil die Datenschutzbehörden,
ist das Vehikel.
Ja, die Datenschutzbehörden kommen nicht auf dich, kleine Firma, und die kommen nicht auf dich, kleine Privatperson, und die interessieren sich auch im Moment nicht für deinen kleinen Verein, weil die haben ganz andere Probleme. Ja, und wenn sie sich jemanden vornehmen, dann nehmen sie sich Google, Facebook, sonst wen vor und nicht den Gartenzüchterverein aus Hintertupfingen. Den interessiert die Datenschutzbehörde nicht. Und wenn die kommt, ja, dann kannst du immer noch sagen, yo, du hast was gemacht. Ja, du hast hier mal auf deiner Webseite die Datenschutzdings angepasst und du hast mal angefangen, diese komische Auftragsliste bla zu machen. Und dann, wenn die wirklich in 30 Jahren mal kommen würden und das von dem Gartenbauverein aus Hintertupfingen haben wollen, dann würden die auch sagen, ja, ist nicht ganz vorstellig, mach mal bitte, nächsten Monat hätten wir es gern in besserer Übersicht. Mehr passiert ja nicht. Deswegen finde ich diese
die haben doch das Recht, die haben doch auch das Recht, Strafen zu verhängen.
Ja, tja. Aber werden sie erstmal nicht machen und zweitens nicht gegen den Gartenbauverein aus Hintertupfingen.
Also ja, es könnte theoretisch,
nein,
ja.
Das
also,
so ist es.
Könnte passieren, und wenn du da profilierungswütige Leute in dem Amt sitzen hast.
Ja, aber ich glaube, also das Gesetz ist ja schon so ausgelegt, dass man als Privatperson und so als, also das ist ja auch relativ zum Umsatz, also die Strafen können relativ zum Umsatz sein und so. Und das klingt schon alles so, als wäre das halt drauf ausgelegt, dass du eine Firma bist, und wenn du eine Privatperson bist, ja, du kannst auch eine Strafe bekommen, die ist dann halt aber signifikant. Also stellen wir uns halt irgendwie das Beispiel vor, du hast irgend so einen Blog und du machst da irgendwie, ja, halt so ein paar Euro irgendwie, sagen wir mal, du machst irgendwie 100 Euro Umsatz im Monat oder so, dann wirst du halt auch nicht irgendwie auf 20 Millionen verklagt werden. Also es ist halt bis zu 20 Millionen, und wenn du halt irgend so ein Facebook oder so ein Google bist,
und du wirst
dann ist
auch
es vielleicht
erstmal,
auch so viel, aber ja.
Du wirst auch erstmal nicht verklagt, sondern erstmal kommen die und sagen, wir wollen erstmal alle ihre Sachen sehen, und dann müssen sie dir auch noch bestimmt, also bei Privatpersonen und bei kleineren Sachen werden sie es auf jeden Fall so machen, bei einer weiß ich, ich habe jetzt nicht im Gesetz nachgelesen, dann werden sie dir auch erstmal sagen, jo, das ist nicht vollständig, bitte nachbessern. Du wirst halt nicht gleich die Strafen kriegen, weil du in dem Dokument XY vergessen hast, den Haken vorne rechts zu machen. Und sowieso rechts keine Haken machen. Das ist ganz, ganz schlecht.
Bingo.
Ja, es tut mir leid.
Meinst du lieber Kreuz hinsetzen?
Ja, es ist, weiß ich nicht.
Macht lieber links. Links ist, macht einfach links rein.
Ja, okay.
Oder so.
Ja.
Aufs Impressum.
Ja. Ja, da müssten, geben sie dir sowieso erstmal eine Frist, in der du nachbessern musst. Also, wenn du dich damit beschäftigt hast und nachweisen kannst, ja, du hast so ein bisschen was gemacht, dann reicht das erstmal aus. Ja, weil vollständig kannst du das als Privatperson, kleines Unternehmen, kleines Startup sowieso nicht umsetzen. Und wie gesagt, die Datenschutzbehörden, die haben gerade andere Probleme, weil die kümmern sich erstmal um die Großen. Und wenn sie dann in 5 oder 10 Jahren damit durch sind, ja, dann haben sie vielleicht noch Energie, sich auch um kleinere zu kümmern. Und bis dahin ist die einzige große Gefahr das Wettbewerbsrecht, dass du deswegen an die Kandaren genommen wirst. So wie es jetzt auch passiert ist. Aber das habe ich schon vor 3 Wochen gesagt oder 4 Wochen gesagt. Also das ist da, ja, konntest du drauf Wetten abschließen. Und das war ja auch so, erster Tag, zack, ging's los. Ja.
Mhm. Aber ich meine, das ist jetzt also im Artikel steht was von der Abmahngebühr von mehr als 700 Euro. Und ich finde, also wenn du ein Unternehmen bist, dann ist das ja vermutlich auch so, ja, es ist halt schon scheiße, wenn du irgendwie 700 Euro irgendwie ja,
plus Anwaltskosten.
Für Abmahnung ausgibst.
Nein, nein, und dann die 700 Euro sind die Anwaltskosten.
Ja, schon inklusive, naja.
Ja, irgendwie so. Und das ist so, ja, natürlich ist das scheiße, aber ich glaube, das bringt jetzt auch ein Startup nicht gerade irgendwie.
Es kommt drauf an, also, wie viele du davon kriegst, ne? Also,
ja, ja, das natürlich,
wenn
ja.
Wenn das jetzt nur von einer Firma ist, aber wenn 30 Firmen dich wegen 700 Euro, das summiert sich dann halt so, ne?
Ja, das natürlich. Ah. Das weiß ich nicht. Ja, aber nach dem ersten Mal wirst du ja vermutlich hoffentlich nachbessern. Und ja, dann solltest du ja vielleicht nicht. Weiß ich nicht so genau, aber. Außerdem ist es mir eigentlich so, aus User-Sicht ist es mir halt egal, ob ja, nicht ganz egal, ist natürlich so ein Facebook oder so ein Google hat natürlich mehr Möglichkeiten, Dinge mit meinen Daten zu machen, als irgend so ein kleines Unternehmen, aber ob jetzt irgendwie so ein kleines Unternehmen den ganzen Scheiß halt irgendwie unsicher irgendwo aufbewahrt oder ob das halt irgendwie Google sammelt und irgendwie auswertet, will ich eigentlich beides nicht. Darum finde ich das schon gut, wenn man sich so ein bisschen Gedanken dazu machen muss, was man überhaupt hat, weil das ja irgendwie vielen Firmen auch gar nicht klar, was sie überhaupt alles für Daten von den Usern haben. Und dann jetzt sind sie halt so ein bisschen gezwungen, überhaupt festzustellen, hier speichern wir ja noch, aber
Ja.
Und ich glaube, das ist schon im Grundsatz positiv. Tja, genau.
Okay. Sind wir durch mit der DSGVO? Oder?
Ja, für heute.
Sind wir durch für diese Woche? Genau.
Tada.
Tada. Ja, okay. Genau. Kommen wir zu lustigen Sachen.
Ja, I'm a Teapot.
Und, genau, I'm a Teapot. Und zwar die NPM Registry. Das ist da, wo man die seine JavaScript NPM Packages kann man da publishen. Die haben so eine Registry. Und dann kann jeder so mit NPM Install sich die Pakete installieren. Und aus irgendeinem Grund, den ich irgendwie nicht ganz verstehe, ich habe es auch nicht richtig durchgelesen, haben sie aus Versehen, kam da eine Zeit lang immer der Errorcode 418 zurück. Und wie wir alle wissen, HTTP-Statuscode 418 ist I'm a Teapot.
Ja.
Das war ein RFC. Und zwar der RFC 2324.
Aber ist das nicht auch ein 1. April RFC gewesen oder ist das ein richtiger RFC?
Genau, das ist ein 1. April RFC, ja. Den haben sie sich mal so ausgedacht. Und zwar beschreibt er halt so ein HTTP-Coffee-Protokoll. Und wie es der Name halt schon sagt, ist es halt so ein HTTP-Coffee-Protokoll und darüber kann man dann halt so Coffee Brew machen und Dinge getten und im Prinzip so ein Protokoll, wo man so eine IoT-Kaffeemaschine ansprechen könnte, theoretisch. Haben sie sich halt so als Scherz, haben sie sich das ausgedacht und da gibt's halt den Fehlercode 418 IMA Teapot, weil ja, könnte ja sein, dass man irgendwie mit seinem Coffee-Protokoll gegen einen Teapot
ja, klar
programmiert und dann merkt so, ups, das ist ja ein Teapot, ja, voll dumm.
Jetzt, klar, passiert mir
genau,
auch regelmäßig.
Genau, das ist voll wichtig, muss man, ja, genau, muss man specken, schreibt man in RFC rein, genau. Und das haben sie jetzt bei der NPM Registry, wenn man ein Paket installiert hat für ein paar Stunden, haben sie das zurückgegeben aus Versehen. Weil sie irgendwie, der Client hat, glaube ich, irgendwie das falsch gepasst, wenn man über einen Proxy ging. Ja. Ist auf jeden
passiert.
Fall. Finde ich gut. Ja. Kann man mal bringen. Genau. Hier noch den RFC verlinken. Könnt ihr euch mal durchlesen. Es gibt sowieso, es gibt, ich glaube, jedes machen sie schon ein paar Jahre, gibt es jedes Jahr, gibt es einen neuen 1. April RFC. Die sind immer sehr lustig zu lesen. Sowieso vielleicht mal RFCs lesen, sowieso immer gut. Da stehen auch so Dinge, genau, da stehen auch so Dinge drin, wie beispielsweise, welche IP-Adressen man einfach so benutzen kann, weil sie wirklich nicht geroutet werden dürfen. Mhm. Und welche einfach, so wie beispielsweise die 1111, die ganz lange von ganz vielen Leuten einfach so als Test benutzt wurde oder irgendwie für interne Systeme oder sowieso und überhaupt, steht halt nirgends im RFC drin, dass man die nicht normal im Internet benutzen darf. Und das passiert jetzt aktuell ja auch. Tja. Hätte man mal kurz in den RFC reingeschaut, ständen da natürlich so ein paar IPs, die man für solche Dinge benutzen kann. Und dann würde das nicht auch irgendwann mal kaputt gehen.
Also RFCs lesen als Zeitvertreib halte ich für fragwürdig. Das sind ganz besondere Menschen, die das tun. Aber RFCs lesen, wenn man was implementiert oder mit dem zu tun hat, was da spezifiziert wurde, das ist sehr wertvoll, das stimmt, ja.
Ja, oder zumindest mal einfach so mal schauen, gibt es vielleicht ein RFC dazu? Kann ich da...
Zu dem, wo ich gerade dran arbeite.
Genau, steht ja. Da vielleicht noch irgendwas drin, was man beachten sollte? Auch so irgendwie
Domain. Damit kann man sich allerdings auch echt unbeliebt machen. Muss man auch mal sagen, weil wenn man sowas, wenn man mit jemandem drüber geredet hat, was man denn bauen soll und fängt dann an, das zu bauen und guckt dann mal nach, was gibt's da so für RFCs und kommt dann um die Ecke und sagt, ach, übrigens hier, der Aufwand explodiert, weil wir haben festgestellt, wir müssen da noch hier und das und da tun, weil steht so im RFC und wenn wir im Internet überleben wollen, müssen wir das tun.
Tja, also ich würde da argumentieren, lieber ein bisschen mehr Zeit investieren, anstelle, dass man halt kaputte Software hat, aber...
Ja, Zeit ist Geld, Kunden wollen kein Geld ausgeben.
Ach ja. Aber sie wollen halt auch keine kaputte Software, das ist so ein bisschen...
Die Definition von kaputter Software ist unglücklicherweise sehr unterschiedlich geprägt.
Das stimmt natürlich, ja.
Ich bin sonst auch ein... großer Freund davon, die Sachen gründlich zu tun. Das ist nicht, dass das falsch verstanden wird.
Also ich meine, man kann das natürlich auch immer noch ignorieren, wenn man irgendwie sagt, ja, ups. Aber dann hat man es wenigstens mit Absicht gemacht. Ich bin ja ein großer Fan davon, Dinge mit Absicht zu machen. wie beispielsweise auf den Master pushen. Solange man weiß, dass es scheiße ist, ist es ja okay irgendwie.
Bei manchen Dingen sind sie aber genau dann strafbar, wenn man sie absichtlich macht. Und wenn man die nicht absichtlich macht, ist es nur fahrlässig. Das ist dann...
Schwierig, schwierig. Ja, tja, lasst euch nicht erwischen oder so.
Macht mal lieber nie was absichtlich.
Ups, hab aus Versehen Force gepusht. Upsi, tut mir voll leid.
Ja, Force pushen und danach Rage quitten, oder?
Nee, Force pushen und dann ins Wochenende gehen. Am Mittwoch oder so, am besten.
Ja, genau. Ja.
Genau. So macht ihr das. Nein, natürlich nicht. Ich mache immer alles richtig.
Du gehst schon am Montag ins Wochenende. Okay, haben wir jetzt eigentlich geklärt, was mit dieser NPM Registry ist? Ja. War das jetzt durch?
Ja, sie war kaputt, sie haben es gefixt, okay. Sie haben einen super Statuscode zurückgegeben. Okay. Genau.
Gut. Dann.
Gut.
Stack Overflow.
Ja, Stack Overflow mal wieder. Wir haben neulich über die Stack Overflow Developer Report geredet, in dem ein paar interessante Erkenntnisse oder sagen wir mal einfach ein interessanter Überblick geboten wurde. Heute habe ich den Link für die Stack Overflow Entwicklerumfrage Deutschland mitgebracht, die sich eben anhand der erhobenen Daten einfach auf den deutschen Markt fokussiert. Das ist ganz spannend. Heiser hat geschrieben, die deutschen Entwickler wären zufrieden, aber skeptisch. Einigermaßen zufrieden ist das, was die meisten sagen. Ich weiß nicht, einigermaßen zufrieden ist halt nur einigermaßen.
Das ist diese deutsche Mentalität. Ne?
Ja, ich glaub, ja, genau. So. Ist schon interessant, aber ich will es eigentlich nicht benutzen, ist die andere. Das ist so diese Skepsis, die sie betonen.
Na, so einigermaßen zufrieden ist doch, wenn das ein Deutscher sagt, wäre das der Amerikaner, würde dann sagen, ist irgendwie super amazing,
ja,
gut.
Ja.
Ja, ja, und glücklicherweise ist aber, spiegelt sich da halt auch das deutsche Verhältnis zur Vermögensbildung total nieder, weil die Benefits mit der geringsten Priorität sind Aktienoptionen und Anteile. Also Deutsche mögen es einfach nicht, für die vielen Überstunden, die sie schuften, auch an der Firma beteiligt zu sein, wo sie für diese die Überstunden leisten.
Sie wollen Geld. Geld, 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 Geld.
Ja, und was macht man mit dem Geld? Das ist aufs Sparbuch liegen, wo man nur 0,1 Minus bekommt, während die Firma, für die man arbeitet, weil man ja erfolgreich ist, jedes Jahr 20% plus macht. Kann jeder für sich entscheiden.
Ja, wie? Bist du beteiligt an deiner neuen Firma?
Ja.
Das klang jetzt nicht sehr überzeugend.
Hätten wir das auch geklärt, okay.
Doch, völlig überzeugend. Ich bin Co-Founder, so ist das.
Ah, okay. Ja, das ist doch dann gut. Dann muss man da Geld mit reinbringen.
Das muss man tun, das ist, und dann möchte man es ja zum Fliegen bringen. Und
okay, genau. Dann sollten wir da vielleicht auch nochmal eine Sendung zu machen, wie man das so tut. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach.
Das hast du doch vorher gehört, indem man den RFC aufmacht.
Ja.
Nee, man macht ihn eben nicht auf, sondern sagt einfach, ja, ist gut genug, funktioniert. Lol, da habt ihr Software. Fertig.
So ähnlich. Straightforward einfach.
genau.
Ja.
Man kann das natürlich auch viel positiver framen und sagen, ja, natürlich nur mit den Dingen, die benötigt werden und so klein wie möglich und so schnell wie möglich fertig. Und so.
Ja, genau, das ist, jetzt machen wir nochmal einen Schritt zurück zum RFC, das ist da aber halt immer diese schwierige Diskussion, weil das, was dann auch so logisch zu verargumentieren einfach das minimal Nötige ist, wird durch so Argumente wie hier im RFC steht, aber dass wir das und das noch tun müssen, ziemlich aufgebläht. Kürzlich bin ich über die Spezifikation, was gültige E-Mail-Adressen sind, gestolpert, weil ich mich damit auseinandersetzen musste und bin da auf dieses Kommentar-Feature gestolpert. Kennt ihr das? Du kannst bei E-Mail-Adressen in runden Klammern Kommentare mit dabei schreiben. Und laut RFC müssen diese Kommentare in runden Klammern weggenommen werden und das, was übrig bleibt, ist die E-Mail-Adresse, die tatsächlich benutzt wird. Ich habe das mit verschiedenen E-Mail-Servern ausprobiert. Die Unterstützung da draußen ist so mäßig.
Was? Erzähl mir mehr.
Ja, schön.
Gleich mal überall irgendwie Bug-Tracker, Bug-Report aufmachen. Hier, RFC. Ich will hier Kommentare.
Was ist... Ich denke mal, so würde es sich mit den meisten RFCs verhalten, wenn du tief genug reinliest.
So rein Interesse halber, hast du das mit so Microsoft-Shit ausprobiert? Funktioniert das da?
Ja, die kamen zurück. Ja, selbst bei E-Mail-Servern, wo ich gedacht hatte, es könnte gut drin sein. Da der eine hat ewig versucht, der hat mir immer E-Mail-Notifikationen geschickt. It's still being retried. Aber
echt, zum Postfix kommt damit auch nicht klar, ne?
Ne, also die Instanz, die ich ausprobiert habe, nicht. Es kann natürlich auch eine Konfigurationssache sein, aber...
Ja, gut, ist natürlich auch ein bisschen, ab vom Schuss. Also die meisten kommen ja schon nicht mal mit dem Plus klar, von dem her.
Ja,
ist man ja schon, ist man ja Kummer gewöhnt sozusagen, ja.
Völlig.
Ja, gut. Was wissen wir sonst noch über Entwickler in Deutschland? Hast du das angeschaut?
Ja, klar, also, dass Entwickler in Deutschland, die Groovy programmieren, sehr gut verdienen. Also, nochmal, Groovy ist eine tolle Sprache.
ja.
Mit der man viel verdienen kann.
Okay. Ja, also dieses DMS, was ich bisher verwendet habe, die letzten Monate, die haben auch umgestellt auf Groovy. Als Entwicklungssprache. Bis zurzeit benutzen sie.
Java?
Nee, von JPL. Keine Ahnung. Und jetzt schreiben sie irgendwie alles in Groovy, ihre Plugins und Gedönse da irgendwie. Ja.
Warum nicht?
deswegen fange ich jetzt trotzdem nicht an, das eine oder das andere zu lernen.
Ja, Groovy ist, glaube ich, am attraktivsten für Leute, die Java machen und auf der JVM hängen. Und von den Groovy-Features fürs Testing und von den Sprachfeatures für die normale Entwicklung am meisten profitieren können. Ja, genau. Es ist interessant für mich einfach, also ich mag Groovy und ich mache relativ lange schon Sachen mit Groovy, leider nicht sehr viele Sachen, weil die meisten Projekte dann aus Gründen doch was anderes haben wollen. Es ist für mich interessant zu sehen, dass das so weit oben steht, weil der, ja, ich sag mal, der Newsflow und alles, was in der Groovy-Szene passiert, ist verglichen mit dem Lärm, den man sonst so abbekommt, relativ still. Und das unterstreicht aber eigentlich so es ist so eine Selbstbestätigung, da ist man natürlich dann auch vorbeeinflusst, aber dass Groovy eine sehr produktive Sprache sein müsste, weil ansonsten gäbe es ja eigentlich wenig Grund, dass die Leute so hoch bezahlt sind, die das tun, oder zumindest laut dieser Umfrage zu den Top-Verdienern gehören.
Die sind zu gut bezahlt, weil das einfach niemand
zu wenig,
machen
genau,
will.
Es gibt zu wenige davon.
Nee, ich glaube irgendwie nicht.
Ah ja, das würde ich jetzt auch sagen als Groovy-Programmierer. Kann ja jeder kommen.
Ja, das stimmt. Könnte jeder um die Ecke kommen.
Und Groovy programmieren.
Und Groovy. Ruby ist übrigens so nicht weit davon entfernt. Also die Namen, nicht nur die Namensgleichheit, sondern auch die Konzepte und das, was die beiden Sprachen so tun. Das ist, die haben ja auch noch eine andere Ähnlichkeit. Und zwar gab es zu Ruby auch so Ruby on Rails. Und Groovy hat damals das Rails-Framework rausgebracht.
Stimmt, ja.
Und das ist auch immer noch sehr beliebt, auch wenn im Frontend-Bereich natürlich mittlerweile mehr Richtung oder viel mehr mit den JavaScript-Frameworks passiert. Aber für Web-Anwendungen zu bauen, Web-Applikationen zu bauen, ist Rails immer noch sehr cool. Nach wie vor. Jojo, das zu den Sprachen. Die großen Player sind natürlich Java, JavaScript, C++, das sind so die dicken Punkte ausmachen, oder PHP, darf man ja nicht sagen. Doch. Ein bisschen unglücklich finde ich, dass Stack Overflow da in diesem Chart für Programmiersprachen CSS und HTML mit aufgelistet hat.
Tja.
Halt. Ja, Programmiersprachen halt so, ne? Ja. HTML. Kannst du auch Programmiersprachen? Ja, ich kann HTML.
Ich hab schon mal.
Ja, ja, genau. Genau. So denkst du,
Ja, nee. Wobei, fairerweise muss man dann sagen, ich glaube, CSS 3
ja,
ist ja Turing Complete.
Ja, und wenn du CSS eben nicht mit als pures CSS schreibst, sondern da ein Less oder ein Sass dafür benutzt, dann ist es ja schon sehr programmiersprachenähnlich und auch sehr entwicklerfreundlich. Aber das ist eben nicht das, was CSS alleine kann, sondern das sind wieder Frameworks, die da drumherum setzt oder Tools. Ja, genau. Interessant ist der Chart. Es ist auch so ein schönes Netzwerk über zusammenhängende Technologien. Also die Studie, man muss da so ein Formular ausfüllen für die Leute, die sich das angucken wollen. Da kann man relativ viel Quatsch reinschreiben. Die E-Mail-Adresse ist nur relevant, weil da schicken sie euch den Link hin.
Kannst du das so in runden Klammern einen Kommentar dazu? Ja. Hast du es probiert?
Man macht sich, nein, weil die würden ja, vermutlich würde das gehen und die würden deine E-Mail hinschicken, aber das würde am E-Mail-Server scheitern.
Ach so. Ja, du kannst ja irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, irgend so ein E-Mail-Server selber schnell hinhacken, der einfach alles annimmt und irgendwie ein endlos File schreibt oder irgend so.
Nicht? Ah, ich habe da eine Domain, wo ein Catch-All drauf aktiv ist. Das wäre mal interessant, ob das funktioniert, obwohl der Server es ansonsten ablehnt. Ja, schönes Experiment. Genau, meistgenutztes Kommunikationsmittel ist Jira.
Naja, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, ganz okay so für Bug-Tracking.
Es ist ganz schön krass, für was Firmen sowas das nutzen. Also Jira ist omnipräsent. Ich glaube, es ist einfach, gibt es überall.
Ja, aber es ist halt, sag mir irgendwas, was besser funktioniert. Dieses Bugzilla?
Nein, ist halt, das ist völlig okay. Ich will da gar nicht groß gegen wettern. Ich finde Jira ein super Tool. Ich finde extrem spannend zu sehen, wie manche Leute es zu sehen oder in welcher Vielfalt es auch eingesetzt wird. Das ist, also ich habe mittlerweile schon so, was wir in unserer Branche machen, das ist ja gar kein Problem. Dafür ist Jira gebaut worden. Das ist alles vollkommen in meiner Bubble möglich. Ich habe aber neulich gesehen, dass eine Firma komplett ihren Workflow mit Jira umgesetzt hat, abteilungsübergreifend, und die geben sich wirklich Vorgänge als Issues weiter. Ich fand super, weil es ist recht naheliegend, aber ich wäre halt nicht auf die Idee gekommen, mich überhaupt zu trauen, das jemandem vorzuschlagen, das firmenübergreifend zu machen.
Ja, gut. Ja, man kann sehr viel. Aber eben so, gerade in unserem Bereich, so für Bug-Tracking und so, ist halt ein bisschen schade, weil es halt kommerziell und bla und blub. Aber es, also ich wüsste halt echt nicht, was ein besserer Bug-Tracker wäre als irgendwie so ein Jira. Und Jira ist halt auch nicht geil, aber es funktioniert halt einigermaßen gut genug. Es funktioniert besser als alles andere.
Genau, und das macht's geil. Also, weil das macht, dass du jedes Mal Schmerzen hast, wenn du was anderes benutzen musst.
Ja.
Was allerdings eine schöne Alternative ist, die ich gerne benutzt habe in kleineren Projekten außerhalb größerer Firmen oder Leuten, die Geld zahlen können und zum Teil auch immer noch nutze, ist Redmine. Das ist tatsächlich ein mit Rails geschriebenes Projektmanagement-Tool, was eben auch Tickets verwalten kann, wo man Roadmaps machen, wo man alles drin machen kann, was man für ein vernünftiges Projektmanagement kann. So Sachen wie hier Scrum-Boards und oder auch
gibt's halt
Kanban-Boards gibt es über Plugins. Funktioniert dann, kommt immer aufs Plugin an, so eher mäßig, aber selbst in Scrum-Teams habe ich diese Software benutzt, ohne diese visuellen Features in der Applikation zu haben, weil, wenn man ehrlich ist, man muss einen Backlog aufziehen und man muss Sprints planen, und Sprints kann man auch einfach als Versionen auf der Roadmap sehen, und dann kriegt man es in der Software auch abgebildet. Und dann ist Redmine eine sehr, sehr, sehr gute kostenlose Alternative.
Ist halt schon wieder ein bisschen altbacken, ne? Also meistens geht man dann eher so auf so ein GitLab oder so und baut sich die Sachen dann da zusammen.
Der Issue-Tracker in GitLab ist cool, weil er vernetzt ist mit den Projekten, die man auf GitLab macht. Er hat aber immer noch nicht alle Features, die man so gewohnt ist, um vernünftiges Projektmanagement damit zu machen.
Okay.
Also gerade so Roadmap-Planung, Aktivitätstracking, der GitLab ist da, es ist oft nicht schlecht, wenn es leichtgewichtig ist, aber da fehlen noch einige Sachen. Und Redmine, klar, die UI hat sich jetzt lange nicht geändert, aber andererseits so richtig altbacken finde ich es jetzt auch nicht. Ist dezent genug, um da so fast schon zeitlos zu sein.
Gut, ich benutze immer noch so eine, weiß ich nicht, Redmine auf einem Debian Jesse oder so, das ist irgendwie eine 3.0 oder so kurz vor 3.0, und das ist ja. Aber ich habe
das ist ja, also sie sind bei 3.4.5, könnte schon sein, dass es da ein paar
kleinere Sprünge gibt. Ja, es ist UI-technisch ein bisschen, aber es ist so eher so kosmetisch. Für das eine Projekt, wo ich es immer noch benutze, funktioniert gut genug, aber tatsächlich alles andere, das benutze ich jetzt tatsächlich immer GitLab bei allen anderen kleineren und größeren Sachen. Aber ich muss auch nicht großes Projektmanagement machen. Für die Sachen, die wir machen, reichen die Issues und die Milestones, die man sich da setzt und so, im GitLab locker aus. Aber muss jeder selber wissen, was er braucht. Kann man sich alles mal angucken. Bei Redmine hast du halt dann den Vorteil, du kannst natürlich auch noch immer noch SVN nehmen, wenn man das dann...
Ich bin mir nicht sicher, cool. Ob das ein Vorteil ist.
Doch.
Weißt du, wenn du auf Windows bist, dann kannst du dir TFS installieren. Da kannst du auch irgendwie Issues tracken. Und dann hast du irgendwie so eine Windows-GUI. Voll gut. Ich meine, klar kannst du, aber es ist halt schon so ein bisschen,
Warum kennst nicht du so Jungspund eigentlich den TFS? Das kann nicht sein.
Na, weil es den immer noch gibt.
Ernsthaft? Oh je.
Ja, das ist immer noch...
Als ich mich aus der Microsoft-Szene verabschiedet habe, wurde der gerade en vogue. Und Ich war dann beeindruckt, als ich irgendwann gehört habe, da am Anfang haben sie ja da immer noch ihr Source Safe, hieß es, glaube ich, integriert.
Ah, ja.
Und irgendwann sind sie dann, haben sie es geschafft, Git zu integrieren und das als den großen Wurf verkauft. Mhm. Und ich dachte eigentlich, dass es mittlerweile sich selbst überlebt hätte, das Tool.
Nö, das, also ich meine, wenn du auf Windows bist, dann ist das halt immer noch so the way to go. Wenn du mit Visual Studio.
Das klingt auch wie eine Droge. Wenn du auf Windows bist.
Ja, wenn du auf Windows bist.
Ja. Wie bist du denn drauf? Hey, ich bin auf Windows.
Ich bin schon wieder auf Windows.
Hey, ist das geil, wie Ecstasy? Ja, viel besser. Fast so wie Heroin.
Genau,
das macht mich ganz so abhängig.
Ja, weiß ich.
Und wenn
nicht.
Du dann mal erstmal am Start bist, Alter, ey. Da kommst du direkt in die Systemsteuerung.
Genau, und es ruiniert dich finanziell immer, wenn du auf Windows bist. Also Lizenzen und so. Ja, nee, ich glaube, das ist halt immer noch so TFS. Und wir haben in der Firma, habe ich das Vergnügen da irgendwie mit. Ja. Weil wir da tatsächlich das Issue-Tracking davon benutzen. Und es gibt das halt mittlerweile, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber es gibt halt so eine Web-Version davon. Es gibt so TFS Web oder so, wo man dann halt die Issues sich irgendwie auch klicken kann und Dinge ausfüllen kann und so, aber es ist halt alles so ein bisschen
Ja. Nee, also
nicht
ich hab
so geil.
Keine Ahnung. Ich habe mit meiner letzten Organisation jetzt so GitLab wieder eingeführt und jetzt da die Projektübergabe auch da drin gemacht. Das ist ganz gut. Hab gesagt, hier Leute, wir benutzen das jetzt und sozusagen alles da reingekippt und jetzt ja, benutzen es alle oder zumindest die mit mir im Team waren und das ist gut so. Muss ich mich nicht schon drum kümmern, wo man die ganzen, weiß ich nicht, die Sachen hier auf irgendwelchen File-Stores abzulegen, in irgendwelchen Windows-Ablagen, keine Ahnung. Das ist
Excel.
Ja,
Excel ist immer auch ganz gut.
Na gut, Excel-Tabellen mussten leider auch an bestimmten Stellen sein. Aber die liegen in der Nextcloud, das ist dann...
Naja, das geht schon fast wieder.
Genau, so, damit ich auch mit meinem Linux da an diesem System arbeiten konnte. Ach ja, okay. Gut. Dann kommen wir zu mehr RAM für Notebooks.
Notebooks. RAM ist nichts zu ersetzen, außer durch mehr RAM. Und lang genug hatte man ja sich zumindest als unbedarfter einfach Konsument von Notebooks gewundert, warum es gewisse Notebooks nicht mit mehr als 16 GB RAM gibt. Wenn man sich da eine Stunde hingesetzt hat und das Internet durchwühlt hat, hat man herausgefunden, aha, die bauen einfach keine RAMs, die mehr können. Und man hat sich immer noch gefragt, warum? Es gibt doch größere RAM-Module.
Ja.
Hatte was mit der Architektur, Stromversorgung, bla bla, diesen ganzen technischen Hardware-Gedöns zu tun. Software-Defined RAM gab es leider nicht.
Doch,
irgendwann
klar.
Brauchst du immer
wir
noch
in
mal.
Folge 55 geredet, der RAM-Verdoppler. Gibt es natürlich oder so. Haben wir uns bestimmt nicht ausgedacht.
Ja, ich glaube, ihr wart einfach, oder wir, nee, das war noch ihr, sehe ich gerade, der Zeit voraus, definitiv.
Ja.
So, und nur ist es aber tatsächlich wahr geworden und es gibt 32 GB Speichermodule für Notebooks. Es gibt Hoffnung, vielleicht gibt es doch noch irgendwann Fortschritt für tragbare Computer.
Aber
niemand braucht mehr als 16 GB RAM.
Ingo.
Auf seinem Notebook.
War nicht ein Problem, dass sie nicht mehr RAM verbauen können, dass die CPUs halt auch einfach nicht mehr RAM unterstützt haben?
Die neuen RAM-Module sind auf gewisse Architekturen angewiesen, definitiv. Also das ist nicht nur der RAM, sondern man muss dafür dann auch kommende Mobile Workstations haben. Also das Interessante ist auch, dass in dem, was ich da verlinkt habe, bei Heise stand, dass Samsung nicht direkt offengelegt hat, was denn jetzt die benötigten rundherum Parameter sind für diese großen RAMs. Das soll erst in den nächsten Wochen kommen.
Also ich glaube eben, also eines der Hauptprobleme war halt auch, dass diese CPUs halt, diese Mobile CPUs halt einfach so optimiert waren, dass halt einfach auch nicht mehr reinging, selbst wenn du ein RAM-Modul hättest, was halt mehr könnte, dann konntest du das halt trotzdem nicht verbauen.
Ja, aber, genau. Das ist, weil Intel-Chips durchweg SD-RAMs mit höchstens 8 Gigabit ansteuern konnten. Ja.
Ja, genau. Und das heißt vermutlich mit einer neuen, das heißt vermutlich, wenn Intel irgendwie neue Chips bringt, dann können die dann hoffentlich mehr. Dann bekommt man auch, kann man sich auch Laptops mit ordentlich RAM kaufen.
Genau, die neuen i9 und i7 Prozessoren. Aber eben Details dazu gibt es noch nicht so, dass in der ersten Version, das steht jetzt gerade in einem Update, in einem Artikel drin, sehe ich. In der ersten Version stand, dass dürften nur AMD Ryzen Mobile Prozessoren das unterstützen. Und zu Intel stand dann ursprünglich noch nichts da. Mittlerweile gibt es ein kleines Update. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt nur einfach diese großartige News, es gibt noch Fortschritt. Yes. Das war jetzt ganz schön lang, weil ich hatte mich, als die neuen MacBooks rauskamen, hatte ich mich da ganz massiv drüber gewundert, dass die einfach im RAM keinen Fortschritt gemacht haben.
Genau, dass es immer 32 Gigabyte höchstens waren, ne? Also 2,16.
16.
Zweimal 16. Waren es nicht wenigstens zweimal 16 oder so?
Nee, ich glaube eben auch 16. Das habe ich mich, glaube ich, nämlich auch mal gefragt und gedacht so, hä?
16 also und 16 sind halt nicht mit, so geil. Mit, wenn man so
nee, also
die Hardware nutzen möchte, ganz schön endlich.
Also ich habe gerade oder in letzter Zeit mal bei Tuxedo geguckt, also die bauen ja Laptops mit Linux drauf und die haben ziemlich viele mit 32 Gigabyte im Angebot. Und ich
aber das sind dann so große, nicht so Ultrabook-Dinger, oder?
Doch, Ultrabook.
Ultrabooks?
Ja.
Was?
Yeah.
Ist das erlaubt?
Ist das erlaubt?
Dürfen die das?
Dürfen die das? Ja, die dürfen
ich
das.
Hat der TÜV das abgenommen?
Doch, also du hast hier so ein, weiß ich nicht, 13 oder 14 Zoll Ding unter 2 Kilo, also ein 1,3 Kilo oder was auch immer mit 32 Gigabyte RAM. Deswegen habe ich gerade gedacht, das sind dann vielleicht zweimal 16er Module oder so. Du hast auch mit zwei Festplatten, also kannst eine M2 NVMe SSD haben und nochmal entweder eine extra SSD oder eine HD. Das Problem ist halt, die Dinger gibt es nicht. Ich will ein Feature haben und die haben es immer noch nicht eingebaut. Ich will, dass ich über USB-C laden kann. Ja, ich habe jetzt mittlerweile mehrere Docking-Stations und ich finde es so geil, du steckst nur diesen einen Stecker rein und Monitor, Tastatur, Maus, Strom, alles geht. Ja, du musst dich um nichts anderes mehr kümmern und ich will das einfach beibehalten und ich brauche aber einen neuen Rechner und ich hätte gerne so ein Tuxedo-Book, aber das Einzige, was sie mit Laden haben, ist dann wiederum nur eins, was es, ihr dürft dreimal raten, wie viel Speicher hat maximal.
16,
ja, genau. also es gibt nur eins, was auch die Ladefunktion hat. Das ist dieses Tuxedo Infinity Book 14. Und das hat tatsächlich nur 16 GB. Würde mir reichen. Das hat aber kein LTE-Modul. Alle anderen haben ein LTE-Modul, haben mehr RAM, aber keine Ladefunktion. Und das ist so, ich will LTE und Ladefunktion. Es geht nicht, das ist not compute. Und ich kann mir einfach bei Tuxedo nichts kaufen. Tut mir leid, das ist wirklich ein Must-Have. LTE-Modul und Ladefunktion über USB-C. Ich will ja nicht viel, ja. Mir ist der RAM ja egal. Mir ist auch egal, ob da zwei oder drei Festplatten drin sind oder nur eine. Aber ich will Ladefunktion und LTE-Modul.
Oh. Ja. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz geschaut. Also ich glaube, alle, die mehr als 16 GB RAM haben, haben halt mindestens ein i7 siebte Generation.
Ja.
Und vorher, also sechste und drunter ging nicht und ich glaube mit den i5 siebte Generation und i5 achte Generation geht halt auch nicht mehr als 16 Gig. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, warum es das halt auch niemand verbaut. Ja. Weil sie sich vielleicht auch denken, ja braucht halt...
Ja, wenn es nicht angesprochen werden kann, bringt es halt nichts mehr.
Genau, ist halt. Ja, ist halt... Ja.
Okidoki, dann haben wir wenigstens noch eineinhalb gute News verarbeitet, dass es bald mehr RAM gibt für Notebooks. Ja. Und wer ein Sailfish-Phone hat, der hat auch bald eine neue Version drauf, vielleicht. Heute kam nämlich die Version 2.2 raus, Sailfish OS 2.2, habe ich gerade Hardcore, ohne Backup, vor der Sendung schnell noch geupdatet, ja, wie man das halt so macht. Weil
aufopferungsvoll für die Hörerschaft.
Ja, genau. Was, what could possibly go wrong? Ist auch Gott sei Dank nichts schief gegangen. Es hat alles noch funktioniert oder es funktioniert alles noch. Großes mit erwähnenswertes Features. Ich kann jetzt auf meinem Sony Xperia X hier tatsächlich jetzt diese Entsperrung über, wie heißt es? Fingerabdruck machen. Wahnsinn.
Willkommen im 2018, Ingo.
Ja, ich habe das ja bisher immer nicht verwendet, weil ich ja Angst hatte, dass das irgendjemand meinen Fingerabdruck speichert und ihn dann rausposaunt. Das ist mir ja bei Android, ist mir das ja nicht geheuer. Wer weiß, in welcher Cloud Google das speichert und so. Deswegen, selbst wenn sie sagen, sie tun es nicht, tun sie es bestimmt und wird bestimmt gleich an die NSA und ich bin ja ganz vorsichtig da. Lieber ein Code, ja, den kann ja auch keiner abhacken sozusagen. Ein Finger und entsperren. Ihr wisst, ja, wie das funktioniert. Das und Fingerabdruck klauen ist wenigstens nicht einfacher als so ein. Aber ich musste das jetzt aufopferungsvoll auch mal für euch testen. Wenn eine Hülle dran ist, geht's bei mir nicht. Ja, ich habe hier für dieses Xperia X eine Hülle. Und wenn ich die dran habe, dann erkennt er irgendwie nichts. Ansonsten konnte ich jetzt 5 Fingerabdrücke hinterlegen. Danach geht es jetzt nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das eine Sperre ist, die da so eingebaut ist. Oder es bringt dann nur die Fehlermeldung. Fehler, dein Fingerabdruck konnte nicht erfasst werden. Also nach 5. Ich habe jetzt 10 Finger, das ist blöd, ne? Aber mehr als 5 geht halt nicht.
Du sollst also, ja auch nicht. Überleg mal, wie viele Finger du sinnvoll an diesen Sensor legen kannst. Wo ist der an deinem Telefon?
Der ist an der rechten Seite in der Mitte.
Siehst du, dann hast du
ja, eins,
den
zwei.
Daumen an der rechten Seite und an der rechten Hand.
Genau.
Eigentlich bleibt es dann.
Und der linken sind der zwei und sind zwei Finger, der Zeigefinger und der Mittelfinger sozusagen, den man.
Ja, genau. Und wenn man ein bisschen die Hand verbiegt, kann man da eigentlich alle 4 Finger von der linken Hand nutzen. Also
ja,
5 Finger,
aber der kleine ist
kann.
Ja schon ein bisschen, also das ist schon ein bisschen arg obskur, den zu nehmen.
Ja, aber wenn man es pragmatisch sieht, kann man sagen, den kleinen verletzt man sich am seltensten.
Hm. Ja. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie viel du deine Finger schon verletzt hast, dass du den Fingerabdrucksensor nicht mehr benutzen konntest.
Ich bin ein relativ ungeschickter Mensch.
Was?
Diese Groovy-Programmierer, furchtbar.
Das ist gefährlich.
Das ist gefährlich, ja. Mm,
schon wieder auf der Tastatur ausgerutscht. Mm, ouch.
Scharfkantige Tastaturen. Blut.
Dieses Groovy war heute wieder so scharf. Es ist auch ein besserer E-Mail-Client dabei, weiß ich nicht. So. Ja, der ist schon scheiße zurzeit, der E-Mail-Client. Da kann man immer noch mehr rausholen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das große neue Feature ist jetzt tatsächlich, dass man den Fingerabdrucksensor hier verwenden kann. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ein bisschen mehr bessere, viel Stabilität und so. Sind auch ein paar neue Devices hinzugekommen, die jetzt habe ich hier in Europa nicht so eine große Rolle spielen. Das ist meistens für andere Märkte, so russische und lateinamerikanische Märkte. Die gibt's hier nicht zu kaufen, die Geräte, was ein bisschen schade ist, weil die einzige Möglichkeit, die man hat, ist eigentlich so ein Sony Xperia X sich zu holen und sich das und sich dann Selfish X zu kaufen extra und sich das selber drauf zu flashen. Gibt halt nichts, wo man das einfach so kaufen kann. Ist zwar einiges im Feuer, aber noch keine neuen weiteren News. Ich habe auch vorletzte Woche war das, ne? Wo in Berlin hier dieses Event war. Ich habe auch ein Interview gemacht mit dem CEO. Ist aber noch nicht in der aktuellen Radiotux-Sendung dabei. Mal gucken. In die nächste wahrscheinlich, wenn ich es nicht vorher nochmal extra veröffentliche. Aber apropos neue Radiotux-Sendung, wir haben auch eine neue Radiotux-Sendung draußen. Das habe ich auch mal wieder geschafft. Ich war ja auf der CubeCon in Kopenhagen Anfang des Monats und dazu ist jetzt die Sendung da. Also wer sich ein paar Interviews wie funktioniert diese Cloud Native Computing Foundation, was macht Suse mit seinem CAS und außerdem habe ich nochmal mit Brandon Phillips geredet, der ja sein CoreOS hat kaufen lassen von Red Hat. Genau, die drei Interviews, wer sich das anhören will, ist herzlich eingeladen.
die neue Radio-Tux-Sendung zu hören. Und wie gesagt, dann wahrscheinlich in der nächsten Sendung ein Interview mit dem CEO von Jolla. Ja, und jetzt, wer im Beta-Programm ist sozusagen oder wer Early Access hat, kann sich ja jeder selber einschalten bei Jolla. Also man kann sich in seinen Account einloggen und kann sagen, ich will hier auch sozusagen Beta-Zeug haben. Dann habt ihr heute seit so ein paar Stunden die neue 2.2 draußen. Also bisher, aber ich habe jetzt nur so nebenbei, während wir hier reden, so mal rumprobiert. Also ich kann jetzt nicht viel zu sagen. Bisher ist mir nichts abgestürzt oder wie auch immer. Fingerabdruck funktioniert, aber es ist schade, dass es nicht funktioniert, wenn es in meiner Hülle ist. Und ich habe das Gerät schon lieber in der Hülle irgendwie. Weil wenn es doch mal, nachdem ich jetzt das erste Jolla-Phone ja schon mit Display-Schaden hatte, habe ich doch tatsächlich lieber eins mit Hülle. Ja. Naja. Aber es ist schön, dass die Entwicklung noch weitergeht. Hoffen wir mal, dass bald neue Geräte rauskommen, die man auch so mal kaufen kann, wo man auch immer jemand sagen kann, hier, hol dir doch was ich, bei Provider XY eins mit Sailfish, weil da ist, wie gesagt, richtiges Linux drauf. Ja. Und nicht nur der Kernel und verkappt und so.
Ja. Ja, und vor allem bleibt das dann auch vorläufig so, weil andere Systeme, die nur den Kernel benutzen, haben ja schon angekündigt, in Zukunft
auf Fuchsia,
zu wechseln
auf
und Fuchsia ein eigenes System zu bauen, was nicht mehr so offen ist, ja.
Das wäre natürlich auch schade, ja. Ja, wie gesagt, es ist sowieso nötig, dass es da mindestens noch ein drittes gibt. Und da es Windows Phone nicht geworden ist, weil, wie sieht man so schön hier, Windows Microsoft ist, hat sich zurückgezogen, hat sich ist chickened out, ja, hat sich verdrückt sozusagen. Ja, wäre schon gut, wenn es da wenigstens noch irgendwie eine Alternative gibt und halt so ein System gibt, wo die Sachen nicht in die Cloud müssen, wenn du das nicht willst und du nicht gezwungen bist, alles über irgendwelche Dienste laufen zu lassen und du keine ewig lange Datenschutzerklärung durchlesen musst. Also ich meine, gut, die liest sowieso keiner, aber wenn man sie mal lesen würde, dann steht da zumindest bei der von Jolla drin, dass sie die Daten nicht sammeln und damit nichts machen. Gut, das zu Sailfish 2.2, was gerade rausgekommen ist.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt schon zu den Themen. Und da Markus wieder da ist, können wir jetzt mal über Geld sprechen.
Endlich Geld.
Endlich über Geld.
Genau, der Markus hat gegründet und jetzt ist er total reich.
Genau, jetzt hat er ja so viel Geld und meine Frage wäre jetzt eigentlich, kann ich was abhaben? Habe ich dann ja gehört?
Können wir offline gehen?
Nein, es geht natürlich, was heißt hier natürlich, aber es geht darum, Finanzsoftware, würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Um so Tools, die einem halt helfen sollen, irgendwie seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und zwar habe ich mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich habe mir halt mal gedacht, ja, ich weiß halt irgendwie nicht so genau, wie viel Geld ich für was überhaupt ausgebe, sondern ich aktuell fahre ich irgendwie dieses Modell so, ja, ich bekomme halt jeden Monat Geld und ist halt genug. Und ich lege halt ein bisschen was auf die Seite und so und ich habe ein bisschen was angelegt und keine Bitcoins. Keine Bitcoins.
Schade.
Puh. Und ich bekomme halt genug Geld, dass es irgendwie so bis Ende Monat reicht und wenn ich halt Dinge haben will, dann kaufe ich sie mir halt und wenn sie sehr teuer sind, dann überlege ich mir halt, ob ich sie wirklich brauche und dann kaufe ich sie mir halt irgendwie so. Und ich dachte, ja, es muss ja irgendwie so ein bisschen besser gehen. Da gibt's ja bestimmt Software. Eines dieser Konzepte, die sich da mal Leute ausgedacht haben, ist dieses Zero-Based Budgeting. Und die Idee dabei ist, dass du jedem Dollar oder Franken in meinem Fall den du einnimmst, im Prinzip wieder ausgibst, beziehungsweise halt auf so ein virtuelles Konto buchst und sagst, du gibst irgendwie jeden, also du bekommst irgendwie, lass uns mal irgendwie 100 Euro machen, du bekommst jeden Monat 100 Euro und diese 100 Euro teilst du dann halt irgendwie auf irgendwie, ich habe hier Fixkosten irgendwie von 10 Euro für irgendwie, was weiß ich, Miete, was oder sowas. Und ich habe irgendwie so ein Konto für Kaffee trinken und da werfe ich auch irgendwie jeden Monat einen Fünfer ein und so. Und ich spare hier für Ferien, werfe ich auch irgendwie jeden Monat einen Fünfer ein und so weiter und so fort. Solange, bis man halt auf Null ist, darum halt Zero-Based. Das heißt, man teilt halt das ganze Geld auf.
Moment, meinem Verständnis nach ist Zero-Based, heißt das Zero eigentlich aber auch, dass du bei jedem Budget, wenn du es planst, von Null ausgehst. Und nicht so, wie es zum Beispiel bei der Kamera-Budgetplanung der Fall ist, dass du das Budget vom Vorjahr nimmst. Und der große Vorteil vom Zero-Base ist eben, dass du wirklich die Budgets anhand des vorhandenen Bedarfs planst oder anhand der vorhandenen Planung planst und nicht einfach aufgrund dessen, dass letztes Jahr hatte dieser Haushalt 2 Millionen Budget, dann fangen wir jetzt mal an, über diese 2 Millionen zu reden und diese Grundlast schon wegnimmt. Und das weiß ich noch aus meiner Zeit als Schülersprecher, das ist ja dieser Kamera, öffentliche Haushalte werden oft mit dieser Kamera-Dings gefahren, das ist ganz schön absurd, weil Schulen, also den Kontext kenne ich jetzt halt, die haben keinen Anreiz zu sparen, weil sie sagen, wenn wir unser Budget nicht ausschöpfen, kriegen wir nächstes Jahr weniger Geld. Und das Zero-Base-Budgeting setzt halt genau da an und sagt, wir planen das Budget von Grund auf jedes Jahr neu, und diskutieren das halt von jedes Jahr neu aus. Das ist mehr Aufwand vielleicht, aber vermeidet halt die Ineffizienten, dass Leute Angst darum haben, dass sie aufgrund dessen, dass sie ein Jahr weniger ausgeben, im nächsten Jahr schon weniger haben von vornherein.
Ja, gut, das ist jetzt so für persönliche Budgetplanung. Da musst du ja normalerweise mit niemandem verhandeln, wie viel Budget jetzt du in, keine Ahnung was.
Ah, du wohnst doch alleine, ne?
Ja, genau. Also in meinem Fall ist das. Ja. Wenn man mit Menschen zusammen, wenn man so heiratet und so, furchtbar, dann wird das natürlich komplizierter. Dann muss man vielleicht Budgetverhandlungen. Weiß ich nicht, macht ihr das so? Setzt ihr euch an einen Esstisch und sagt, ja, heute machen wir Budgetverhandlungen, wie viel? Letztes Jahr haben wir so viel für Auto ausgegeben, dieses Jahr würde ich gerne Budget erhöhen, wir müssen irgendwie einen Tesla kaufen.
Wir suchen im Moment nach einem Termin für unsere Klausurtagung.
Sehr schön, ja. Genau so läuft es. Du hast genau das richtige Verständnis von heiraten gefunden.
Ja, weiß ich nicht, ich frage ja nur. Könnte ja sein.
Ja, aber im Privaten natürlich, ich meine, da hast du diese Dings nicht. Aber das war mein Verständnis von dem Begriff Zero Base, dass es einfach darum geht, dass man das Budget von Null auf verhandelt.
Das kann natürlich sein. Also so wie ich es kenne, und das ist auch die zwei Softwarelösungen, die ich da drunter habe, ist halt wirklich so, dass man im Prinzip alles auf so Töpfe aufteilt. Ja. Und dadurch dann halt genau sieht, wie viel Geld man jetzt halt diesen Monat oder so halt insgesamt zum Beispiel noch für Ferien hat oder irgendwie für, wenn man irgendwie so für Ausgang oder so Geld auf die Seite legt, dann sieht man halt irgendwie so, man hat diesen Monat noch, weiß ich nicht, 100 Euro für dieses oder jenes oder wenn man irgendwie so für was irgendwie, vor allem für größere Anschaffungen halt irgendwie sagt, man hätte jetzt irgendwie gerne doch noch irgendwie so ein cooles Objektiv zur Kamera. Es kostet halt aber irgendwie 2000 Franken, irgend sowas. Dann legt man halt irgendwie jeden Monat ein bisschen Geld auf die Seite und irgendwann ist man halt da und sagt, okay, jetzt kann ich mir das eigentlich leisten. Und hat halt auch den Vorteil, dass man gerade so von Abokosten und so halt nicht so überrascht wird, weil man halt das ganze Jahr im Prinzip, also gerade für solche Dinge kannst du das Jahr halt gut planen und sagen, man weiß irgendwie, man braucht irgendwie ein Busabo und das kostet irgendwie so und so viel Geld, dann kannst du das durch 12 teilen, dann kannst du jeden Monat so viel Geld auf die Seite legen. Das kannst du natürlich auch ohne Zero-Based Budgeting ganz gut machen. Und da gibt's halt You Need a Budget. Das gab es auch als Client, so als Standalone irgendwie. Man hat das einfach auf seinem Rechner installiert und man konnte dann optional synken irgendwie. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, finden wir aber doof. Also im Prinzip sind das auch nur so, viele dieser Finanzsoftware-Dinge sind halt so glorifizierte Excel-Spreadsheets.
Ja,
muss man halt auch dazu sagen.
Genau, ich habe gerade mal dieses Finance.io aufgemacht und denke mir, what?
Das genau, und es
sieht so echt aus wie Excel-Tabellen-Getöns, habe ich schon keine Lust mehr.
Nee, das genau, ist echt schade.
Ja. Es gibt es halt, also im Prinzip, also es gibt auch Leute, die haben da sich dann halt irgendwie mit Excel sich irgendwie Dinge zusammengescriptet und man könnte das auch mit Excel machen. Nein. Und ich will das halt aber irgendwie in so einer Software, die halt ein bisschen gut aussieht und vielleicht auch so ein bisschen smarter ist und Dinge vorausfüllt oder vielleicht, ja, so im Idealfall vielleicht auch mit einer Bank synchronisieren kann oder zumindest so einen CSV-Import machen kann und die Dinge dann gleich richtig zuordnet. Ja. Und ja, dieses You Need a Budget war eigentlich ganz gut, weil das hat eigentlich ziemlich genau das gemacht, was ich will. Kostet halt ein bisschen Geld, wäre jetzt auch noch okay. Das Problem ist dann irgendwann, als ich mir dann gedacht habe, also gut, ich probiere das mal, dann haben sie irgendwie gesagt, ja, wir stellen jetzt hier auf Cloud um. Da dachte ich mir so, ja, nee, ich denke nicht. Und dann habe ich das lange irgendwie ruhen lassen und jetzt habe ich mich wieder mal damit auseinandergesetzt. Stellt sich raus, es gibt halt immer noch dieses You Need a Budget, es ist halt immer noch Cloud. Ja, es ist halt irgendwie, ich will meine ja, ganzen Finanzdaten halt irgendwie nicht so unbedingt in der Cloud haben, wenn es nicht sein muss. Genau, und dann habe ich mal sonst noch ein bisschen rumgeschaut. Es gibt dieses Financier, das ist so ein kleines Projekt. Das wäre auch eigentlich ganz nett. Das Problem hier ist halt aber auch wieder, wenn du dieses Sync-Feature benutzt, dann ist das halt bei ihm in der Cloud. Dann, ja.
Genau, sonst ist es halt eine Web-Applikation, die sich irgendwelche Daten halt lokal speichert und dann kannst du sie halt nur in dem einen Browser verwenden.
Genau. Und das ist halt auch dumm und sein Sync-Backend gibt leider nicht her. Also ich würde halt auch Geld dafür zahlen, wenn er sagt, es kostet irgendwie doppelt so viel, aber du kannst hier dein eigenes Sync-Backend angeben. So. Wäre perfekt. Wäre eigentlich genau das, was ich haben will. Ja. Gibt's aber halt leider auch nicht, sondern gibt's halt aktuell auch nur so, also er hat mal drüber nachgedacht, dieser Typ, der finanziell macht, ob er das vielleicht nicht mal irgendwann erlaubt, dass man da sein eigenes Sync-Backend eintragen kann. Da es halt aber nur ein Typ ist, glaube ich, der das so hauptsächlich macht, weiß man nicht so genau, wie lange das geht. Aber das ist eigentlich fast genau das, was ich haben will. Der Typ, der das macht, ist halt irgendwie ganz cool. Der hat auch irgendwie das Frontend geopen-sourced und so. Die Software sieht einigermaßen okay aus. Das hätte ich mir vorstellen können. Und dann ist halt einfach so, ja, okay, synkt aber nur in sein Backend rein. Und das ist halt so ein No-Go für mich.
Könnte man da nicht mit einem GreaseMonkey-Script, also der speichert die Daten ja in deinem Browser. Könnte man die Daten nicht mit so einem schicken GreaseMonkey-Script selber irgendwo hinsynken?
Das ist eine interessante Frage. Vermutlich sollte das gehen, ja. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was dagegen spricht, weil er speichert das ja irgendwie in vermutlich, wie heißt das, Local Storage?
Local Storage, ja.
Ja. Da kannst du das vermutlich auch einfach rauspopeln und selber sinken. Ja, das ist eine interessante Frage. Kann ich mir mal anschauen. Das wäre vielleicht sogar eine Lösung. Genau. Und dann habe ich mich halt sonst noch so ein bisschen umgeschaut, was es so gibt, was dann irgendwie nicht unbedingt Zero-Based ist, aber einfach so.
Womit man Zero-Based abbilden könnte zumindest.
Genau, oder wo man, ich brauche ja auch nicht, also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so ganz, was ich wirklich brauche, weil brauchen tue ich nichts, aber ich würde gerne
was man bisschen, gerne hätte. Also genau, man will ja einfach halt, die Übersicht behalten in seinen Finanzen. Ja.
Ich hätte gerne ein bisschen mehr Übersicht und ich würde mein Geld gerne ein bisschen bewusster ausgeben und nicht einfach so, ja, ich glaube, ich habe noch Geld, ich kann mir das jetzt kaufen oder so, vermutlich habe ich kein Geld mehr, ich sollte mir jetzt vielleicht nicht nochmal irgendwie eine teure Tastatur kaufen, wenn ich schon drei habe.
Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man bei diesen Tools extrem darauf achten sollte, dass sie so wenig Zeit wie möglich brauchen. Also ich habe, also die beiden, die du gerade genannt hast, habe ich nie benutzt, aber die anderen, die da gleich auf der Liste kommen, habe ich fast alle benutzt. Das zu einer Zeit gemacht, wo ich sehr viel Zeit hatte, mich mit denen auseinandergesetzt.
Im Studium.
Und eines davon auch sehr lange benutzt oder benutzt es auch immer noch. Aber es schleift extrem, seitdem ich sehr viel weniger Zeit habe. Und daran ist mir bewusst geworden, dass das eigentlich was ist, gerade wenn man diese Übersicht haben will und sich an die Übersicht gewöhnt hat, fühlt man sich, wenn man sie dann nicht mehr hat, weil man die Zeit nicht mehr hat, das Zeug zu pflegen, fühlt man sich auf einmal sehr unwohl, weil man eben dieses Bewusstsein nicht mehr aufbauen kann und das immer im Zeitkonflikt zu den anderen Sachen, die man so zu tun hat oder zu tun möchte, steht. Und deswegen, wenn sich jemand damit beschäftigt, möchte einfach den Tipp geben, schaut, dass es automatisch mit euren Konten synkt, dass ihr da keine Zeit reinstecken müsst. Und da wird einfach die Auswahl der Tools schon sehr eng, weil man da dann schauen muss, welche Tools können es, das sind schon wenige, und dann auch noch gucken muss, sollte, welchen Tools davon möchte ich vertrauen, dass sie ordentlich mit meinen Kontodaten umgehen und wo die Daten liegen und welche erfüllen dann von der Usability her überhaupt noch meine Anforderungen. Und wo ich dann gelandet war, ist das K-MyMoney. Das ist ganz cool, funktioniert auch mit automatischem Kontenabruf.
Wobei das mir schon ein bisschen zu kompliziert war, aber ja,
erzähl mal ein bisschen. Ja, bietet diese Übersicht, weil es eine Planungsmöglichkeit hat. Also man kann wirklich schön eintragen, hier in diesem Monatsrhythmus habe ich diese Versicherung, die abgebucht wird, da ist mein Bausparvertrag, der kommt jeden Monat. Und das kann man alles sehr schön eintragen und kann dann zusammen, dann hinterlegt man halt auch seine Einkünfte. Und die Budgets, die der Felix gerade eben benannt hat, kann man da natürlich dann auch hinterlegen. Und dann gibt's in dem Tool ein Prognose-Feature. Und darüber kann man halt so dieses, kann ich mir das noch zusätzlich leisten, sehr schön abfragen. Das verfolgt allerdings das Prinzip der doppelten Buchführung. Das Prinzip beinhaltet, dass jede Buchung, die man macht, nicht einfach auf einem Konto passiert, sondern es immer ein Gegenkonto gibt. Und das sind dann die Kategorien, über die man trägt, wohin das Geld geht oder woher das Geld kommt. Das stimmt, das mutet erstmal kompliziert an, aber ich fand es recht schnell sehr eingänglich und vor allem führt es dazu, dass man hinterher sehr übersichtlich mit den Bewegungen umgehen kann.
Ja, also.
Oder auch so Sachen wie, ich verleihe Geld und krieg's Geld in Schritten zurück, dass man das gut nachvollziehen kann, auch über eine längere Zeit.
Ja, also man muss auf jeden Fall sich einmal da reinarbeiten, das ist ganz klar. Wahrscheinlich, wenn man sich dann gewöhnt hat, das immer auf zwei Sachen zu buchen, also immer Buchung gegen Buchung. Oder wenn man sowieso, weiß ich nicht, selbstständig ist oder ein Unternehmen führt oder was auch immer, dann muss man solche Sachen ja eventuell machen oder man hat jemanden, der das macht. Ich bezahle lieber jemanden, der das für mich macht. Das ist mir zu kompliziert. Oder ich habe keine Lust. Ich habe mir damals, als ich auch noch so viel Zeit hatte und mich damit beschäftigt, ich habe mir K-MyMoney damals auch angeguckt. Hab das aber aufgemacht und hab gedacht, gegen Buchung, ein bisschen schwierig. Aber es wird halt immer noch weiterentwickelt. Also da ist jetzt gerade die Version 5.0.1 oder sowas draußen. Also wer EKDE-User ist oder wie gesagt, wer ein Tool braucht, mit dem man automatisch seine Sachen abrufen kann über HBCE und so ein bisschen Tracking machen kann, der ist damit gut bedient. Ich habe damals dann ein anderes Programm verwendet, was es schon gar nicht mehr gibt. Das ist Q-Bank Manager. Das hat halt auf AQ Banking aufgesetzt, wie auch damals K-MyMoney und GNU Cash. Ich glaube, es gibt's alles nicht mehr. Aber das war halt
AQ Banking ist immer noch das Backend, oder nicht? Die machen das HBCE für K-MyMoney.
ja, ich war jetzt mal auf der Webseite, die gibt's gar nicht mehr. Das war ja irgendwie ein Deutscher, der das entwickelt hat. Also akubanking.de gibt's nicht mehr. Ich habe jetzt hier noch so ein halbes Ding irgendwo gefunden. Akubanking Version 6 soll irgendwie rauskommen oder kam raus vor 3 Monaten. Also scheinbar, aber so die Hälfte der Links, die es dazu gibt zu dem Thema, sind tot. Ich habe jetzt auch irgendwie einen GitHub gefunden, aber da steht auch nur, also sind nur ein Mirror von irgendwas. Also doch, dann scheint es das doch noch zu geben. Ja, Akubanking. Ist auch ein Redmine. Aha. Jedenfalls, ich habe ein Programm gefunden, was Kubank Manager heißt. Habe das lange Zeit eingesetzt, mehrere Jahre. Und das war halt einfach nur abrufen, speichern, gut ist. Und dann normalerweise haben die Banken ja irgendwie immer nach 90 Tagen deine Sachen gelöscht. Und so hattest du halt eine einfache Suche über deine Bankstatements. Das hat mir meistens schon gereicht. Dann habe ich eine ganze Zeit lang macOS verwendet und da habe ich Star Money benutzt. Das ist so dieses von Star Finance. Das gibt's viele Produkte. Gibt's, glaube ich, für Windows auch ein ganz bekanntes. Kann auch HBCI, auch viele Banken, und man kann hier irgendwie so Sachen kategorisieren und Dinge tun, was ich auch nie groß verwendet habe. Die haben dann aber auch beschlossen, sie machen jetzt alles nur noch Cloud und ich benutze sowieso kein macOS mehr, von daher ist es auch alles gestorben. Gerade benutze ich die ganzen Bank-Webseiten. Ich meine, es sind nur zwei Banken, mit denen ich zu tun habe. Das geht.
Ja, und irgendwie. Die Banken springen ja da auch in die Bresche, weil die meisten Banken zurzeit in dem Wettlauf darum, wer die Kunden denn eigentlich halten kann, ja, ihr Online-Banking aufbohren. Und da sie jetzt auch gezwungen sind, APIs anzubieten, alle in ihrem Online-Banking anbieten, dass du andere Konten einbetten kannst, genau, und in dem UI mit anzeigen,
ja,
kannst.
Ja, genau. Also ich bin bei der Comdirect so als Bank und da kannst du auch Konten von anderen Banken einbinden und dir anzeigen lassen, aber ich will eigentlich auch nicht meine Zugangsdaten zu anderen Banken der Bank geben. Das ist dann halt auch wieder so, und du denkst dir,
das nein. Vertrauen, was die Banken unterstellen, ist halt irgendwie bei mir nicht da.
Ja, genau.
Also ich will eigentlich auch gar nicht wissen, dass meine Bank weiß, wo ich überall Konten habe. Also sie wissen es wahrscheinlich implizit zumindest mal, wohin ich Geld überweise und so, wissen sie ja eh, das ist okay. Aber dass ich denen das auch noch anfütter, ich weiß nicht, ob das ist, was ich tun will.
Sie sagen hier ganz schön, oh, jetzt starten, der Komfortservice, möchten sie nicht, und dann Multibanking, und du denkst dir, nee, nein, lieber nicht, will ich dir meine Daten zu irgendwelchen anderen geben. Das klingt.
Aber da
nicht
muss
gut.
Man kurz eine Lanze brechen für die deutsche Banking-Landschaft. Mit dem HBCI haben wir da einen riesen Vorteil, was es echt einfach macht, so Software wie Star Money, Car My Money, oder wie sie alle heißen, zum Verwalten der Konten zu benutzen. Unter macOS habe ich übrigens Money Money ausprobiert, das ist ganz cool. Dazu gleich vielleicht noch mehr, kurz zu dem Punkt von HBCI. Ich habe den Kontrast gehabt, als ich in der Schweiz gelebt habe, weil ich da lernen musste, dass die sowas gar nicht haben. Felix.
Tja.
Das ist eine
Wüste.
Aber
wir haben ja CSV-Export oder so.
Ja, genau. Das ist so das Höchste der Gefühle. Ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Das ist der Staat auf dieser Erde, die sich als die Erfinder der Bank fast sehen.
Nee, als der Erfinder der Bank.
Ist Italien.
Wo du halt nicht weißt, dass da jemand ein Konto hat.
Ja, so rum, genau.
Und wo du auch nicht willst, dass die Leute auf das Konto zugreifen.
Nicht privatkundenfreundlich, überhaupt gar nicht. Und ja, es gibt da keinen Standard in der Schweiz, mit dem man auf seine Konten zugreifen kann. Und dementsprechend gibt es auch keine Software, mit der man die verwalten kann. Die Bank, bei der ich war, die PostFinance, die hat zumindest ein sehr schickes Webinterface, auch mit Analysefeatures und alles. Okay, aber es ist halt nicht das, was man wirklich will.
Genau. Leider nicht. Ja, der Industriestandard oder so ist, glaube ich, dieses Mint, was man nehmen will. Das Problem ist halt auch wieder so eine US-amerikanische Firma, glaube ich, und synkt halt so über Cloud und ja.
Da steht Intuit dahinter. Intuit, die bauen auch Quicken. Das ist auch so eine Software, womit man auf dem PC seine Konten verwalten kann. Die kenne ich deshalb, weil mein Dad die schon benutzt hat. Ist also so ein ganz, ganz klassische Software, Desktop-Software. Ja.
Genau. Ja, was.
Genau, es gibt auch noch Hibiscus. Habt ihr das mal gesehen?
Nee.
Benutzt, ausprobiert?
Nein.
Hibiscus ist ein plattformübergreifendes Tool. Das, jetzt könnte man mal überlegen, welche Programmiersprache dahinter steckt. Sie ist extrem flexibel und eigentlich ein Desktop-Online-Banking-Tool, so beschreiben sie sich selbst. Aber das ist genau dafür da, dass man den Kontenabruf zusammenführen kann in einer Software. Das ist auch eine Software, die man sich anschauen kann, wenn man mal nach so Software schaut.
Wer noch unter Linux unterwegs ist, der kann sich Moniplex angucken. Das ist eine kommerzielle Software, die es aber dafür noch unter Linux gibt. Ich habe die aber, außer dass sie HBCI kann und unter Linux funktioniert, kann ich dazu auch nichts groß sagen. Ich habe sie mal als Testversion installiert. Ich glaube sogar, es gibt eine extra Version für SUSE, die man dann so einsetzen kann. Und eventuell gibt es auch, glaube ich, eine Home-Version, die man alleine, wie ist denn das? Die Linux-Version. Ich weiß nicht direkt, ob man die jetzt kaufen muss oder nicht. Es ist auf jeden Fall. Closed Source, also es ist nicht Open Source. Muss man es kaufen? Muss man es nicht kaufen?
Ja, also ich meine, man muss es kaufen. Ich habe das auch mal sehr intensiv angeguckt. Es ist vom Feature-Set so ähnlich wie Star Money und Quicken.
Genau.
Oder Wieso mein Geld, heißt das andere noch. Ja. Es gibt übrigens eine Weiterentwicklung von dem HBC, was ich gerade so gelobt habe, und das nennt sich FinTS.
Ja.
Und das ist genau das Protokoll, die Weiterentwicklung, die dieses Multibanking ermöglicht, wozu die Banken dann verpflichtet sind, das freizugeben.
Zumindest
also so viel noch vielleicht. Ja, Deutschland. Ist aber ein Standard, also ist ein offener Standard. Eigentlich gibt es keinen richtigen Grund, dass es auf Deutschland beschränkt ist. Gerade nachdem der europäische Zahlungsverkehr ja eigentlich vereinheitlicht ist.
Das kostet halt Geld, das zu implementieren, vermutlich. Und wenn dich niemand zwingt, dann macht's halt wieder niemand, weil wäre ja extra Aufwand. Geht ja gar nicht. Ja. Genau, dann im Open-Source-Bereich habe ich mir noch GnuCash angeschaut. Das ist halt aber so eine richtige Buchhaltungssoftware, was dann vermutlich für das bisschen, was ich haben will, ein bisschen Overkill ist. Und was halt auch so ein Problem ist, all diese Software sieht halt so aus, als wäre sie irgendwie für Windows XP programmiert. So jetzt rein vom Look.
Ja, das da kann man direkt mal den Aufruf dran knüpfen für Leute, die so eine Affinität zu grafischem Design und Usability haben, engagiert euch in Open-Source-Projekten. Das ist eigentlich das, woran es krankt.
Es wäre voll gut, wenn es da halt nicht nur irgendwie so Leute gibt, die gut ein bisschen Code hacken können, sondern halt auch mal jemand, der ein ordentliches GUI bauen kann, was auch irgendwie nicht zum Davonlaufen ist. Und was ich auch noch sehr interessant fand, was es gibt, ist Ledger. Und zwar ist das auch ein Double-Entry-Accounting-System, also auch das, was du ja vorher erzählt hast, dass man immer halt zwei Buchungen haben muss, aber halt auf der Celi. Das heißt, man kann sich das irgendwie auf der Command-Line. Ich glaube, das ist halt auch sehr aufwendig, das irgendwie zu pflegen, aber es von der Idee her und Celi-Tool ist immer gut. Genau.
Alter, und ich sehe gerade auf der Homepage von Ledger einen Tweet, wo jemand schreibt, dass er ein Tool geschrieben hat, das dieses Ledger Command Line Interface Tool für Finance Reporting mit Jira synchronisiert.
Nice.
Oh mein Gott.
Und so schließt sich der Kreis.
Ja, genau.
Die Lösung ist also, ich setze mir ein Jira auf und pflege dann da meine Finanzdaten und sync sie dann in Ledger rein und keine Ahnung. Ja, ich frage meine Bank, ob sie meine Transactions vielleicht nicht auch in Jira reinpipen können. Genau, und ja. Auf jeden Fall, die bin ich nicht so richtig zu einer Lösung gekommen, was ich jetzt benutzen will, weil ja, entweder sieht es halt irgendwie wie Windows XP Software aus, was dann irgendwie auch nicht so cool ist, oder es synkt halt irgendwie in eine Cloud von irgendjemanden, was ich irgendwie auch nicht will. Ja, ich bin da nicht so richtig zum Entschluss gekommen, dass ich jetzt irgendwas davon benutzen will. Das heißt, ich werde es vermutlich die nächsten paar Jahre einfach wieder weiter so. Ich gebe einfach Geld aus, Konzept fahren.
Das ist ein gutes Konzept, ja. Geld verdienen und Geld ausgeben. Guter Kapitalist, genau. So funktioniert das.
Der gute Kapitalist.
Mehr Geld aus.
Gute Konsument. Ja. Nein, der gute Konsument ist das. Der gute Kapitalist spart so viel, wie er kann. Echt? Ja, weil dann kannst du dieses gesparte Geld nehmen, um es für dich arbeiten zu lassen. Und das ist das, was dem Kapitalisten im Wesen bestimmt.
Ja, okay. Aber ich dachte, du musst immer mehr ausgeben, als du eh verdienst und dann, weil wir ja kein Geld schulden. Ach, was weiß ich.
Nee, das ist der dem Kapitalismus nützlichen Konsument.
Ah, okay. Gut. Hast du Karl Marx gelesen, weil er gerade 200 Jahre und so, oder wie?
Ich habe festgestellt, der hat ziemlich nah an meinem Geburtstag oder so ähnlich. Karl Marx-Tag war da.
Ja. Ich bin im Karl-Marx-Jahr geboren.
Ja, und ich habe
kürzlich
was von Lenin gelesen und jetzt. Leute, die von Lenin beeinflusst waren.
Wladimir Illich.
Ja, hier, Tyler ja auch. Taylor.
Swift?
Der Typ. Nee, nicht Taylor Swift. Der Typ, der den Terrorismus...
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und dann kommen wir noch zu Weber und was weiß ich und dann sind wir alle durch.
Jo, durch sind wir sowieso.
In mehrerer Hinsicht.
Wo wir bei den Finanztools sind, wenn es eben nicht ganz um das Feature-Set geht, was der Felix skizziert hat, noch ein Hinweis, den ich nicht weglassen möchte, ist auf eine Software, die nennt sich Portfolio Performance heißt sie. Permanent Portfolio ist das Wertpapier-Portfolio-Konzept, was die Entstehung dieser Software begründet hat. Die Software ist cool, um Wertpapierdepots zu tracken. Und Wertpapierdepot sollte man haben. Nicht ausufern, nicht spekulativ, aber so ein bisschen was, schadet nicht. Und das ist ein sehr angenehmes Tool, weil es schöne Dinge tut und über verschiedene Zeithorizonte Dinge darstellen kann mit verschiedenen Kennziffern. Auch so die Performance darstellt, die Bank euch nicht ohne weiteres zeigt. Um wirklich zu sehen, woran man ist, ist das ein cooles Tool. Zu Permanent Portfolio sage ich jetzt nicht viel, außer dass es ein sehr interessantes Konzept ist, wenn man sich ein Portfolio zusammenstellen möchte oder wenn man sich mal ein bisschen Gedanken dazu machen will, wie man seine Finanzen aufbauen möchte, um fürs Leben zu sparen. Genau, dann lohnt sich es unter dem Stichwort mal ein bisschen nachzulesen.
Das setzt dann voraus, dass man Geld hat, was man anlegen
kann. Nee, nicht mal im großen Umfang. Also, weil das lohnt sich auch schon mit kleinem Geld. Weil wenn du wenig Geld hast, ist es eigentlich viel wichtiger, dass du es richtig anlegst. Wenn du viel Geld hast, dann kannst du dir so Experimente leisten, wie dass du mal ein Aktienpaket kaufst und sich das um 30% oder, das ist ja noch der gute Fall, oder mehr reduziert. Wenn du wenig Geld hast, tut dir das richtig, richtig weh. Deswegen ist es da viel wichtiger, dass du das Geld gut anlegst und vernünftig gestreut mit wenig Gebühren, so dass es dir auf die Zeit gerechnet der Zinseszins am meisten zugutekommt.
Genau. Also ich habe auch während dem Studium angefangen, einfach regelmäßig so einen Aktiensparplan zu machen und ist gut.
Ja. Genau. Sorry, ich lege mein Geld in Canon-Objektiven an.
Das auch. Ich habe sehr hochwertige Objektive, die nicht mehr viel wert sind. Ich kann dir nicht sagen, dass ich das lohnen würde.
Tja, das wird die Zeit zeigen, aber ich bin da noch guter Hoffnung, dass die nicht wirklich an Wert verlieren werden.
Man kann sein Geld ja auch in Glück anlegen. Also wenn man dadurch glücklich ist, dann ist das ja auch okay.
Ja, genau. Ja, das ja sowieso. Also
ja. Ja, und wenn ihr in Deutschland seid und jetzt nicht in Canon Objektive anlegt, dann habt ihr ja noch die Möglichkeit, so irgendwie vermögenswirksame Leistung zu machen. Also da kann man jetzt auch überlegen, ob man das dann in, weiß ich nicht, in einem Bausparvertrag so die konservative Variante macht oder halt auch in einen Aktienfonds.
Naja, VL muss dir dein Arbeitgeber aber auch anbieten.
Nee, VL muss er dir geben. Also das normale VL, ob er dir jetzt noch on top was drauf gibt, ist, muss er nicht. Aber wenn du sagst, du willst es über vermögensarbeitende Leistung machen, du willst einen Teil deines Gehalts sozusagen wegsparen.
Ja gut, aber dann das ist das muss für dich ein Nullsummenspiel.
Nein, du kannst ja Steuersachen dafür extra kriegen. Also ich habe gerade meine Steuererklärung gemacht, ich bin total happy. Du kriegst unter Umständen auf Geld, was du als VL in zum Beispiel einen Aktiensparplan machst, nochmal Geld wieder vom Papa-Staat. Das ist total super. Ja. Habe ich leider auch letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, aber funktioniert. Arbeitnehmer-Sparzulage und so. Also wunderbare Geschichten, die man da so machen kann. Und das muss dein Arbeitgeber machen. Also wie gesagt, ob er dir jetzt nochmal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 Euro dazu gibt oder nicht, ist sein Bier. Aber wenn du sagst, du willst einen Teil deines Gehalts in einen Bausparvertrag, in einen Aktienfonds, was auch immer, packen, dann kann man das auch machen. Oder muss er das machen sozusagen? Ja, Vermögen bilden in Deutschland, super Sache. Viele verschiedene Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn ich meine Steuererklärung mache, finde ich irgendwelche neuen Sachen raus. Es ist echt bombastisch. Es ist auch fast traurig, dass ich jetzt nicht mehr in Stuttgart bin. Weil ich habe so einen tollen Steuerberater, Steuermenschen da im Finanzamt. Egal, was ich angebe, ich kriege das immer genauso wieder raus. Ich hätte anfangen sollen zu schummeln, aber das habe ich mich nie getraut.
Das ist auch richtig so.
Ja,
das ist auch, weil
ja, ist, vielleicht.
Ja, muss man hier einfach jetzt, wir reden ja gerade über Eltern und so, da muss man einfach sagen, Steuerschummeln ist asozial.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht hat er auch einfach gemerkt, dass ich einfach immer alles strict by the book mache sozusagen. Zwar jedes Jahr irgendwie was Neues entdecke, was man auch noch machen kann. Wo ich mir denke, der Scheiß geht auch noch? Ach ja, dann machen wir das doch auch mal. Ja, also vielleicht ist das ja so ein gegenseitiges Vertrauen. Naja, der hat nicht viel, der macht die 5 Sachen. Ah, jetzt macht er 6 Sachen. Ah, nächstes Jahr macht er 7 Sachen. Sozusagen wieder was Neues rausgefunden, was man noch reinnehmen kann.
Die haben bestimmt Wetten abgeschlossen, wann du irgendwie dieses oder jenes herausfindest, dass du das auch noch irgendwie abziehen kannst.
Also das ist
deutsche Steuerrecht. Aber in den Finanzämtern läuft doch schon verdammt viel automatisiert und nur bei bemerkenswerten Vorgängen guckt da noch jemand drauf. Meinst du nicht, deins ist einfach immer durchgegangen und da hat nie einer drauf geguckt?
Vielleicht. Also dieses Jahr ist es ja nochmal einfacher geworden, wobei ich das die letzten 3 Jahre auch schon so gemacht habe. Man muss ja gar keine Belege mehr einrechnen. Also du hast ja die vorausgefüllte Steuererklärung, lädst du schon mal alles runter, was das Finanzamt sowieso über dich hat. Ja, was sowieso schon alle anderen, was ist denn dein Arbeitgeber da hingemeldet hat und deine Versicherung XY und deine vermögenswirksame Leistung und alles, was du so hast, liegt ja sowieso schon beim Finanzamt. Dann drückst du nur noch einmal auf den Knopf und sagst, ja, gib mir das mal bitte alles. Ja, dann ist schon irgendwie 2 Drittel ausgefüllt und dann ergänzt du irgendwie noch die restlichen Drittel und dann schickst du es weg. Und dann habe ich 1,5 Wochen gewartet und dann kam, ja, hier kam eine Mail, Bescheid liegt zum Abrufen bereit, dann drückst du drauf und sagst, ja, das Finanzamt ist zum selben Ergebnis gekommen wie ich, herzlichen Glückwunsch, ihr Geld kommt bald. Und denkst dir, okay, super, und wir brauchen du hast keinen einzigen Beleg mehr weggeschickt. Nichts, also habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, aber dieses Jahr ist offiziell. Letztes Jahr wollte es auch keiner sehen, da hätte man noch zumindest irgendwie 5, 6, 7 Belege abgeben müssen eigentlich, aber wollte schon keiner sehen und dieses Jahr ist es offiziell, dass man nichts mehr abgeben muss, außer sie fragen halt nach und du musst sie ja immer noch 10 Jahre aufheben und da könnte ja immer noch jemand kommen, also deswegen nicht schummeln bei der Steuererklärung, weil wie gesagt, die können auch noch ein paar Jahren kommen und nochmal nachfragen oder so, weiß ich nicht, wie das funktioniert, will ich mich auch nicht mit beschäftigen, aber nicht schummeln, weil wir sind hier alle in einem Boot und so. Nee, also der eine Felix nicht, der ist in einem anderen Boot, aber
wir sind alle in dem großen europäischen Boot.
Da ist er auch nicht, also nur so halb, so ein bisschen.
Auch, ja, so ein bisschen.
Die Rosine nehme ich mir und die auch, aber genau. Die da lasse ich liegen.
Nee, aber bei mir lohnt sich Steuern hinterziehen halt gar nicht, weil so wenig Steuern, wie ich zahle,
naja,
ist halt der Aufwand nicht wert.
Doch, doch. Es gibt, es ist total die Befriedigung, wenn du weißt, du hast alles wiedergekriegt. Also die Mehrwertsteuer nicht, aber der ganze Rest.
Ich halte unser Steuergesetz für so komplex, dass ich diese Befriedigung wahrscheinlich nie erlangen werde, weil ich immer denke, irgendwo gab es noch ein Schlupfloch, was,
nee, ich hab das,
was
ich
alle
hab,
anderen nutzen, ich aber nicht kenne.
Ich habe das ein Jahr geschafft. Da habe ich tatsächlich alle Steuern wiedergekriegt. Alle. Also. Also zumindest das Lohnsteuergedöns. Alles. Ja, war schon gut. Aber das geht halt
das
nur,
ich, wenn... Das habe ich das letzte Mal geschafft, als ich noch studiert habe. Und da lag das, glaube ich, daran, dass es mein Einkommen einfach sehr niedrig
war. Ja, genau. Das geht ja wirklich nur, wenn du unter 8.000 Euro dann kommst mit einem. Naja, klar.
Ja. Aber das geht schon, wenn man so studiert,
genau,
oder irgendwie,
ja, ja,
im Militär ist oder so.
Klar.
Da haben sie mich nämlich auch angeschrieben, so von wegen, ja, ist das korrekt, dass sie hier nichts verdient haben? Und ich so, war so. Das kommt schon ungefähr hin, ja, weil ich habe mich halt vom Staat durchfüttern lassen. So.
Genau.
Halt ein bisschen.
Ich erinnere mich, da gab es Kekse und so, ne? Und Schokolade.
Ja, genau.
Und,
genau, das ist alles. Und dann, ja.
Ja, super.
Voll gut.
Also macht eure Steuererklärung, wenn ihr nicht eh schon panisch. Ich meine, die letzten Jahre habe ich immer erst bis Oktober gewartet, aber dieses Jahr brauche ich das Geld und ich habe sie tatsächlich schon
bis
mal.
Bis Oktober warten kannst du doch nur, wenn du, wie nennt sich das im Fachtermini?
Wenn du dich vertreten lässt.
Steuertechnisch betreut bist.
Ja, oder wenn du einfach wartest, bis sie dich mahnen und dann sagst du, du brauchst noch irgendwie einen Monat und dann sagen sie, okay. Und dann schreiben sie dich wieder an und denkst du, ja, jetzt machst du es mal. Also das ist. Ja,
was in der Schweiz passiert, wenn du das tust? Die berechnen ab dem Punkt, wo du eigentlich hättest abgeben müssen, dir Zinsen fies.
Ja, aber in Deutschland ist es jetzt ab, ich weiß nicht, ob es dieses oder nächstes Jahr, hast du sowieso bis September oder Oktober Zeit. Das verschieben sie jetzt. Ich glaube, dieses Jahr noch nicht, aber ab nächstem Jahr kannst du es später machen. Ein halbes Jahr später oder so, wie alle, die sich vertreten lassen. Und ach, es ist eh kompliziert. Und ich meine, wenn man nicht muss, dann kann man es ja auch noch 5 Jahre im Nachhinein und alles kompliziert.
Ich kannte mal Leute, die haben sich einfach konsequent schätzen lassen, weil sie keinen Bock drauf hatten.
Ja,
also, aber ich weiß gar nicht, ob es dieses Schätzen lassen noch gibt oder ob das ein Relikt aus vergangener Zeiten ist.
Ja, ich meine, wenn du alleinstehend bist und normal arbeitest, wird ja alles von deinem Lohn abgezogen und dann bist du selber schuld, wenn du die Steuererklärung nicht machst, um dir Geld wieder zu holen. Ja, also kriegst du ja im Regelfall, wenn es nur 200, 300 Euro sind, aber du kriegst ja auf jeden Fall was wieder. Wenn du es nicht machst, dann machst du es halt nicht. Das ist immer die Frage, wie viel Aufwand nutzen. Also am Anfang habe ich da mehr Stunden reingebracht als 300 Euro. Ja, wenn man sich erstmal mit diesem ganzen Kram beschäftigen muss, das ist jetzt auch nicht so. Also außer es gibt halt die Befriedigung, du hast alles wiedergekriegt, ja. So, aber abgesehen davon gibt es jetzt nicht so dieses ultimative Ziel, wo du sagst, oh ja, jetzt hier. Und wenn du dann noch 5 Stunden reinsteigst, kriegst du nochmal 3 Euro mehr. Da ist halt irgendwann dann, es lohnt sich auch nicht mehr. Gut, wenn ihr noch, also ihr Hörer da draußen, noch irgendwie Themen habt zu diesem Banking-Gedöns und sagt hier, weiß ich nicht, Felix, guck dir mal noch dieses Programm an. Oder ja, ich bin mit GNU Cash glücklich, du hältst es bloß falsch. Dann gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ja, genau. Dann kommen wir noch zum Lesefu und dann müssen wir bald mal Schluss machen hier.
Genau, Lesefu. Der erste Lesefu ist There's a real reason for Linux to replace ifconfig.
Ja,
das passt. Oftmals diskutiert, jetzt endlich aufgeklärt.
Ja, jetzt genau. Klär uns auf. Warum muss ich jetzt IP benutzen?
Er beschreibt da halt so ein bisschen, was ifconfig für Probleme hat. Und ich finde halt, er hat nicht so ganz recht. Aber also ja, es ist so, dass das ifconfig halt für gewisse Dinge nicht optimiert ist. Ifconfig ist alt. Ifconfig hat komische Quirks drin, wo man sich halt schon denkt, so ja, ifconfig kann gewisse Dinge beispielsweise nicht anzeigen und daraus dann halt aber zu schließen, dass wir neue Tools brauchen, ja, finde ich eine steile These. Ich persönlich würde es halt irgendwie auch bevorzugen, wenn sie halt vielleicht die alten Tools irgendwie verbessern oder irgendwie die alten Tools halt irgendwie mit dem gleichen Interface neu bauen. Ja. Aber er beschreibt halt, warum das schon gut ist, dass sie das jetzt irgendwie in IP ausgelagert haben. Und was war das andere? Netstat ist jetzt ja dieses SS, was ich einen gewagten Namen finde, aber
kann man ja mal, waren definitiv keine deutschen Entwickler.
Kann man vielleicht mal machen.
Naja, muss.
Ist zumindest kürzer als jedes Mal Netstat zu tippen.
Ja, aber man hat sich doch an Netstat-Tubeln gewöhnt.
Ja, Tulpen, genau.
Ja.
Von dem her. Ja.
Ja.
Obwohl ich mich langsam tatsächlich an eine IP gewöhnt habe. Es hat jetzt.
Ja, man.
Es hat sich irgendwie 3-4 Jahre. Und ich meine, mittlerweile ist es ja, du installierst so ein Standard-Debian, es ist ja auch nicht mehr drauf. Ja, und dann denkst du dir, musst du es jetzt wirklich nachinstallieren? Nee, eigentlich kannst du auch IPA, IP-Root und so tippen. Ja, es geht schon.
Es geht halt schon, dass man sich umgewöhnt.
Es ist bloß blöd, wenn man wirklich tatsächlich noch ein BSD benutzen müsste, warum auch immer man das tun wollte. Oder dazu zähle ich auch macOS hier. Also ihr dürft euch beide beleidigt fühlen.
Ich habe mir einen Alias eingerichtet.
Ja, das geht natürlich.
Dann hat man natürlich immer das Problem, dass man bei dem einen if-config benehmen muss und bei dem anderen IP. Das ist halt das, was mich anstrengen würde, wenn ich zwischen
BSD... Ja, das ist aber ein generelles Problem. Also jetzt nicht nur mit aber IP und if-config.
Ich muss ehrlich sagen, ja, dieses Thema, auf den ich damit Konfigurationsschritte vornehmen möchte, das sind Linux-Systeme. Hier auf dem Rechner benutze ich den Befehl meistens, um nachzugucken, was Stand ist. Und dann ist es nicht mehr ganz so tragisch, weil dann kann ich auch einfach, also dann habe ich eben den Alias jetzt, IP, und der spuckt mir die IP-Adressen aus, die da konfiguriert sind und gut ist.
Das ist auch schon ein bisschen lustig.
Auf dem Mac konfiguriere ich da nicht so häufig um. Die VPNs, die ich benutze, die sind halt.
Ja, und unter Windows, unter Windows, wenn geht, if-config geht, glaube ich, IP geht noch nicht. Also ich meine, also wenn du dieses Windows-Linux-Subsystem drin hast.
Weiß ich nicht.
Doch, habe ich irgendwo gelesen. Also du kannst tatsächlich einen if-config aufrufen. IP kannst du noch nicht aufrufen. Weil Dinge.
Weil Dinge.
Ja.
Ja.
Ich meine.
Genau, das auf jeden Fall. Es gibt halt schon Gründe, warum man diese Dinge ersetzt. Ob es der richtige Weg ist, ist eine andere Diskussion, glaube ich.
Ja, wie gesagt, es ist halt echt, es wäre halt schöner, wenn sich alle Unix-Systeme ähnlich bedienen lassen, aber es divergiert halt sehr, sehr stark auseinander. Ja, aber es ist halt auch nicht für alles die Lösung. Also ich meine,
ja, nein.
Ich kann nicht IP-Root, IP-A, IP-A, minus 4, minus 6, das geht, du kannst das nicht alles veraliasen, das geht doch nicht.
Das geht schon, aber die Frage ist halt dann halt, ob es irgendwie mehr Aufwand ist, das alles zu veraliasen, oder ob es vielleicht sich nicht einfach lohnen würde, die neuen Kommandos halt mal ins Muscle Memory zu bekommen, um sie dann auch auf System zu benutzen, wo man halt irgendwie vielleicht jetzt nicht alle seine Aliases hat. Ist ja auch immer so ein Ding, wenn man halt andere Systeme benutzt oder benutzen muss, wo man dann halt nicht so...
Okay,
sein.
Also hier habt ihr auf jeden Fall einen Lesefu, der euch erklärt, warum es vielleicht besser ist. Felix stimmt in Teilen nicht darüber ein, warum man jetzt if-config da ersetzt hat. Okay, was hast du noch?
Genau, dann do not use SHA-256 Crypt und 512 Crypt. Aus dem einfachen Grund, weil je länger das Passwort halt wird, desto länger ist die Laufzeit dieser Algorithmen. Das ist halt so ein bisschen ungeil, wenn man da dann halt irgendwie so ein Textfeld auf einer Webseite hat und das dann halt irgendwie da durchjagt. Könnte halt jemand irgendwie so einen Riesentext reinschreiben und dann geht das halt für immer, um da diesen Hash zu bauen. Und der Artikel beschreibt auch ganz gut, warum das ein Problem ist und zeigt dann ein paar Alternativen auf, wie bcrypt zum Beispiel oder scrypt. Es gibt auch sonst noch ein paar andere Algorithmen, die halt laufzeitstabil sind, egal wie lange der Input halt ist.
Ich will SS-Crypt!
Nein, Ingo. Einfach nein. Abgelehnt. Genau, und der letzte Lesefuhr, den ich noch habe, da haben wir ja schon drüber ein bisschen geredet, so über E-Mail und validieren und was ist überhaupt eine valide E-Mail-Adresse. Das ist so ein jemand, der gesagt so, wie heißt der? Weiß ich gerade nicht. Es gibt ja häufig, dass man, wenn man so E-Mail-Adressen validieren will, irgendwie, dann baut man sich halt irgendwie so ein Regex. Und dann beginnt man mal und dann so, ja, kann ja dann noch so. Beginnt man so mit einem einfachen Regex und der wird dann halt immer komplizierter. Und wenn man sich dann mal einen RFC-kompatiblen Regex anschaut, ja, der ist dann.
Da kann man direkt Reg-Apps dran lernen.
Ja, genau.
Also, wenn man den wirklich verstanden hat, dann.
Der ist halt irgendwie sehr, sehr lange und er sagt es da hier, ja, eigentlich, ja, schaut halt, macht halt irgendwie ein Regex, der schaut, dass es ein Add-Symbol drin hat und für alles andere schickt halt einfach eine Mail. Schickt den Leuten halt eine Mail mit einem Aktivierungslink oder so und schaut, ob die Mail ankommt, weil nur, weil die E-Mail, also man gewinnt halt nichts, dass man vielleicht dann eine semantisch richtige E-Mail-Adresse hat, die dann halt trotzdem nicht funktioniert.
Nee, ein Add und ein Punkt wäre vielleicht noch ganz schick, aber der Rest kann man.
Genau, es gibt da auch. Ja.
Ja, aber was machst du denn in den Fällen, wo du Instant Feedback anbieten willst, dem Benutzer?
Genau, ein Add.
Formularvalidierung.
Ja, ein Add. Ein Punkt. Weil. Ja, vielleicht noch ein Punkt. Aber alles andere ist halt, das hat er hier unten auch noch den Regex für, wenn man auch noch auf Punkte testen möchte. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ja, alles andere ist halt,
ja,
alles andere ist halt wirklich zu viel, weil du gewinnst halt wirklich nichts. Du verbaust dir nur Möglichkeiten für valide E-Mail-Adressen, die Leute dann halt irgendwie nicht eingeben können, weil sie genau ein Plus drin haben zum Beispiel oder sonst irgendwas. Und wenn du wissen willst, ob es eine valide E-Mail-Adresse ist, dann schickst du ihnen eine Mail. Und ja, auch dieses Formular und man muss es zweimal eingeben. Ja. Was machen Leute? Sie machen halt Copy-Paste.
Ja, und schlimm sind die Formulare, die sich dann nicht copy-pasten lassen. Das hatte ich letztens auch. Und ich habe wieder, willst du mich verarschen oder was? Ey, sag mal, hast du in dieses Formularfeld, in dieses zweite, durftest du nichts reinkopieren? Ey, ich war so stinkig.
Das ist halt so,
Da war halt kein UX-Engineer involviert an dem Punkt. Genau.
Also macht ein Feld für E-Mail, schaut, dass da eine Ad drin ist, wenn ihr irgendwie in JavaScript direkt ein Feedback anzeigen wollt und schickt den Leuten dann halt eine Mail.
Okay, das Wort zum Sonntag. Genau. Dann, ach komm, Mimimi Audio machen wir jetzt nicht. Ja,
genau, wir sagen Mimimi Audio.
Okay, Pix.
Ihr kennt das. Ja. Hört Folgen von früher, ist immer noch alles Scheiß.
Ne, das usual. Sollte man mal ersetzen. Kann nicht mal jemand für Linux ein neues Audio oder so schreiben?
So ein neues Pulse Audio oder so.
Genau.
Skip. Kommen wir zu Pix. The Uncomfortable. Das ist sehr geil. Und zwar ist es so, ich glaube, es hat irgendwie so ein Industrial Design irgendwas angefangen oder sogar fertig gemacht. Und sich dann irgendwie gedacht, ja, man könnte ja mal irgendwie so, halt wirklich, wenn ihr draufklickt, das ist sehr visuell, es lohnt sich zum Klicken, halt so uncomfortable Dinge zu designen, die halt wirklich so everyday things im Prinzip, so ganz normale Dinge, die man so ein Glas oder eine Tasse, aber dann halt irgendwie so, dass es wirklich eigentlich unbenutzbar ist oder sehr, sehr unpraktisch zu benutzen. Auch so Stühle zum Beispiel oder eine Pfanne, wo dann halt irgendwie der Ausguss am gleichen Ort ist wie der Henkel oder so ein großer Topf, wo beide Henkel halt irgendwie auf einer Seite sind. Sehr lustig. Könnt ihr mal klicken. Und das, der zweite Pick, den ich noch habe, ist die Proxy Auto Configuration. Ist mir nur wieder mal über den Weg gelaufen, möchte ich sagen, ist voll gut, wenn ihr irgendwie Proxys konfigurieren möchtet. Das ist so ein JavaScript-File im Prinzip, das ich glaube mittlerweile alle Browser unterstützen. Und da könnt ihr dann einfach so mit ein bisschen If-Statements könnt ihr sagen, ja, wenn der Host irgendwie so aussieht oder wenn die IP-Adresse irgendwie diese Zahlen drin hat, dann macht diesen Traffic doch mal über den SOX-Proxy, den ich hier offen habe, oder über dieses VPN oder über...
Oder direkt.
Was weiß ich. Oder direkt oder was weiß ich. Genau, und der Blogpost hier geht jetzt darum, wie man das irgendwie mit Windows auf Dinge deployt. Funktioniert aber auch unter Linux und ohne, dass man das über einen Webserver deployt und so. Ist mir über den Weg gelaufen, möchte ich mal picken, weil ich finde das super praktisch. Genau.
Okay.
Benutze ich auch.
Ja, dann sind wir durch. Jo. War ja mal wieder eine lange Sendung mit vielen Diskussionen zu Themen, die nicht auf der Liste standen, aber so ist das halt manchmal. Ja, da hat man noch gedacht, ach, die Sendung ist bestimmt in einer halben Stunde vorbei. Und dann sitzt man hier doch knapp 3 Stunden. Ja, ist nichts mit euch, Leute. Kann man nicht mehr machen. Ich bin zu alt dafür.
Du hockst zu viel im Keller, Ingo. Du bist schon wieder auf deinem Alterstrip.
Das wird auch sein.
Geh mal raus, Ingo.
Nee, da ist zu heiß draußen. Es ist ja nichts mehr in meinem Alter, weißt du, da. Okay.
Also
schön. Ich glaube, besser wird's nicht. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau, und genau, folgt uns auf Twitter und so, dann werdet ihr sehen, ob wir nächste Woche es hinkriegen oder nicht. Und ansonsten hören wir uns dann bei der 204 schon. Meine Güte, die Zeit vergeht. Ich werd alt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.